Gut, dann können wir sogleich von Karl-Heinz Brodbeck zu Klaus-Peter Ortlieb übergehen. Der Text, der hier an der Wand steht, ist aus einem Artikel von ihm, der mit Erkenntniskritik und Gesellschaftskritik überschrieben ist und sich eben mit Ökonomiekritik in diesem Spannungsfeld beschäftigt. Frage ist, was hat Ökonomiekritik mit Gesellschaftskritik zu tun? Politische Ökonomie, die Wirtschaft ist doch eine Art Maschine und die Wirtschaftswissenschaft ist quasi die Konstruktionslehre und die Betriebslehre davon. So also das gängige Verständnis von Wirtschaftswissenschaft. Allerdings ist sie auch Teil dieser Gesellschaft und zwar Teil der Gesellschaft in einer ganz speziellen Funktion, nämlich der Rechtfertigungsideologie. Und das hat das Problem, dass sie unvermeidlich den Blick verzerrt, indem sie diese Realität schönreden muss. Deswegen ist es völlig verfehlt, sich mit ökonomischen Kategorien unter dem Gesichtspunkt zu beschäftigen, wie kann ich diese Theorie nutzen, um den Kapitalismus genauer zu berechnen, sondern man muss sich als erstes fragen, wie verzerrt dies meine Wahrnehmung ist. Man muss sich das vorstellen wie eine Brille, eine starke Brille, die jemand mit gesunden Augen aufgesetzt wird, danach sieht er nichts mehr. Und bevor er überhaupt das von der Realität wieder sieht, muss er sich erstmal damit beschäftigen, wie diese Brille verzerrt. Und das ist hiermit gemeint, indem man diese Denkformen und speziell natürlich die ökonomischen zum Gegenstand Untersuchung macht, lernt man letztlich auch etwas über die bürgerliche Gesellschaft, die bürgerliche Philosophie und die anderen Komponenten dieser Gesellschaft. Und ein interessanter Punkt ist jetzt, dass die Tatsache, dass sie eigentlich nichts dazulernen, auch von realistischen Mainstream-Ökonomen, zumindest manchen, aufgenommen wird. Und zwar nicht von irgendwem, ich habe also hier mal von Paul A. Samuelson ein Zitat ergänzt. Da schreibt er also unten das Letzte, die Makroökonomie hat seit den ersten Einsichten große Fortschritte gemacht, aber wir sind immer noch bei den Themen von Keynes. Wobei man zu Keynes jetzt sagen muss, das steht da drüber, dass für ihn mit Keynes die moderne Wirtschaftswissenschaft überhaupt erst begann. Das lässt natürlich auch tief blicken über das Geschichtsbewusstsein und die historische Komponente in dieser Wissenschaft. Das habe ich gerade schon gesagt, Lehrbücher tendieren dazu, alles so zu darzustellen, wie es der heute vorliegenden endgültigen Erkenntnis des Schreibers entspricht und alles wegzuwischen, was dem nicht entspricht. Und Samuelson, kann man sagen, sah also die Zeit seines Lebens die Wirtschaft und die Wirtschaftstheorie quasi durch die Brille von Optiker Keynes. Und wenn er jetzt schreibt, wir haben seit Keynes wir sind nicht viel weitergekommen, dann heißt das, wir sind überhaupt nicht weitergekommen. Seine Fixierung auf Keynes erklärt sich vielleicht damit, 36, als Keynes sein berühmtes Werk da publiziert hat, war er kurz vor seinen ersten Uni-Abschlüssen. Und das hat ihn offenbar lebenslang dann verfolgt. Und es gibt seine Versuche, also Keynes mit der Neoklassik zu versöhnen und ihren Gleichgewichtsidealen. Ne? Da gibt es sogar einen Fachbegriff dazu, der heißt neoklassische Synthese. Kann man das auch googeln. Aber wie gesagt, wie er schreibt, es hat nicht viel gebracht. Und wie ist jetzt der Zustand dieser Wissenschaft? Das hat er auch noch formuliert. Diese beiden Zitate stammen aus einem Lehrbuch, und zwar aus der Ausgabe 2005, da war er schon über 90 und galt bereits jahrzehntelang als bedeutendster lebender Ökonom. Und den Zustand der Wissenschaft beschreibt er in demselben Lehrbuch, wieder allerdings auf einer Seite, die deutlich entfernt ist. Das hier steht ganz vorne und was jetzt kommt, steht ganz hinten, 400 Seiten weiter. Die Wirtschaftstheorie erscheint oft wie ein endloser Vorüberzug neuer Rätsel, Probleme und Dilemmata. Warum neue? Na, da muss man auch erstmal einhaken, wenn man sagt, das ist eine Maschine, deren Konstruktion durchschauen wir die. Warum entstehen da dauernd neue Probleme? Das hat natürlich was mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Die muss die Ökonomie aufnehmen und muss darauf reagieren und muss sich auch verändern. Und an der Stelle kommen wir jetzt von der Erkenntniskritik wieder zur Gesellschaftskritik zurück. Die muss praktisch die Brille dauernd verändern und diese Veränderungen kann man sehen, selbst wenn man ohne großen Verstand da dran geht. Ja, wenn mir einer vor der Brille wedelt, sehe ich. Und gerade die Stellen, wo also die Ökonomen versuchen, Veränderungen, historische Entwicklungen zu erfassen, was eigentlich ihrer Methodik widerspricht, die sind also die besonders lehrreichen. Nun ist die Neoklassik, die Samuelson hier vertritt, zwar der Mainstream, aber es gibt auch andere Strömungen und als Hauptgegner gilt eine Strömung, die sich Marxismus nennt und gewissermaßen als das andere Extrem. Beide sind sehr von sich überzeugt, dass sie die Wirtschaft total verstanden und die andere Seite komplett widerlegt haben. Und jetzt möchte ich also mal vorführen, wie ein relativ prominenter Marxist an die heutige Wirtschaftstheorie sieht, und zwar anhand des Wertbegriffs. Ja? Der ist ja schon mal sehr schillernd. Der Wert erscheint als Gebrauchswert. Das, dahinter stehen letztlich physische Eigenschaften der Waren, das heißt der Dinge, der Stoffe und was so in der realen Welt vorkommt, also was durchaus real ist. Als zweitens erscheint der Wert in seiner Eigenschaft oder Ausprägung oder Erscheinungsform als Tauschwert. Das ist eine reine gesellschaftliche Konstruktion, allerdings nur auf der gesellschaftlichen Ebene. Nachdem die Gesellschaft den Tauschwert konstruiert hat, sowohl als Prinzip, dass man ihm den Waren zuschreibt, als auch den Zahlen, die er annimmt, ist der Einzelne dem quasi so unterworfen, wie er den natürlichen Verhältnissen unterworfen ist. Wenn irgendwas 100.000 Euro kostet, kann ich das nicht bezahlen, dann kriege ich es nicht. Wenn etwas 100 Kilo wiegt, kann ich es nicht heben, dann muss es stehen bleiben. Der Einzelne unterliegt also den Zwängen, aber die Gesellschaft konstruiert die. So, die dritte Erscheinung, als die er also in der Theorie und auch in der Realität vorkommt, ist der Arbeitswert, sprich die Menge Arbeit, die in einer Ware steckt oder auch drin stecken soll. Ich sage soll, weil an der Stelle schon mal das erste Kategorienproblem auftritt. Die Arbeitszeit kann man zwar messen, aber man kann die Arbeitszeit des Arbeiters messen. Wie misst man die Arbeitszeit, die in diesem Buch steckt? Kann ich dann so ein Fieberthermometer reinhalten und zeigt mir dann anderthalb Stunden oder sowas an? Das ist absolut alles andere als trivial, da werden wir auch noch darauf zurückkommen. Das logische Problem hier dabei ist, dass sich natürlich mit der gesellschaftlichen Entwicklung, es keineswegs die, alle Arbeiten so primitiv sind, dass einer an einem Gegenstand schraubt, also gewisse Tätigkeiten können sich in verschiedenen Waren niederschlagen. Simples industrielles Beispiel, Hochofen, der oben fließt Eisen raus und unten verkauft man die Abwärme als Heizwärme. Wie viel Arbeit, die an diesem Hochofen geleistet wird, stecken hinter dem Eisen und wie viel in der Heizwärme. Also das ist ein logisches Problem. Und zuletzt, und jetzt das ist das Interessanteste, erscheint der Wert noch in einer anderen Weise in dieser Gesellschaft, nämlich dann, wenn die Politik oder irgendwer irgendwie sieht, dass das mit dem Geld und Arbeit und Warenwirtschaft und dass das alles nicht so richtig funktioniert, dann überlegen die sich, ob man nicht andere Prinzipien anwenden sollte, indem man nämlich stattdessen sogenannte Werte verfolgt. Da wird also das Wort benutzt, um das eigene Gegenteil gewissermaßen auszusagen. Deswegen habe ich geschrieben, Kollaps ökonomischer Begrifflichkeit. Es ist absolut unterbelichtet, ja, wie chaotisch das Denken in dieser Gesellschaft ist, wenn es an Themen der Ökonomie geht, also an Elemente der ökonomischen Wissenschaft, aber auch an die Vorgänge in der Gesellschaft, die sich darum ranken. So, jetzt also zu unserem Marxisten, der ist Klaus Müller. Kennt man wahrscheinlich nicht jeder oder wahrscheinlich niemand. Also DDR-Ökonom offensichtlich, wurde später Wendeopfer, ist also heute Lehrbeauftragter und hat sich durchgeschlagen als Privatdozent in der Vereinigten Bundesrepublik. Und man trifft ihn immer wieder in Zusammenhang mit der Linkspartei, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber eben, man hat ihm die Professur weggenommen, weil, wie gesagt, die Ökonomen vertragen sich untereinander auch nicht so gut. Also der schreibt zum nächsten Mal zum Wertbegriff was sehr Schönes und Richtiges. Nämlich, dass unter Wert jeder was anderes versteht. Das geht, wie ich es gerade geschildert habe, kategorial, völlig verschiedene Dinge werden unter Wert gefasst und die Ökonomen setzen dann noch einen drauf, in dem jetzt jeder meint, wenn ich den Tauschwert nehme, also was zu bezahlen ist, dann rechnet auch jeder andere Zahlen aus, die richtig sein sollen. Die Auswahl ist groß, ja, und dann zitiert er den Gebrauchswert, da haben wir die nächste Geschichte, nämlich schon den ersten Reduktionismus, der auch gang und gäbe ist. Den Gebrauchswert gibt es nicht. Ne? Ein simples Stück Eisen ist zu diversen Zwecken brauchbar, ja, als Briefbeschwerer, als Magnet. Ich kann auch jemanden damit totschlagen. Und das gilt für die meisten Warendinge. Den Gebrauchswert in dem Sinne gibt es nicht. Das ist also auch so eine Reduktion. Und dann geht es als nächstes und sagt er, jetzt sage ich euch, was wert ist. Das ist was ganz Einfaches. Ist einfach das Quantum Arbeit, was in der Ware ist. Das kann man ganz einfach berechnen mit dem richtigen Modell. Hier gibt er im Prinzip zu, dass das eine gesellschaftliche Fiktion ist, wenn man das erst berechnen werden muss. Manche Sachen kann man sehen, die kann man mit irgendeiner Apparatur sonst wie registrieren, aber das hier muss ich berechnen. Und dabei übergeht er jetzt einen Punkt, der in den Folien nicht drin ist, der auch in der Form nicht auszubreiten ist, den ich aber sehr ausführlich in einem langen Text zur Profitratenentwicklung auf der Homepage mal beschrieben habe. Es gibt diese Modelle, die sind auch bekannt und die sind auch relativ einfach logisch nachzuvollziehen, aber es ist keineswegs so, dass da immer was Gescheites bei rauskommt. Und es gibt eine ganze Strömung in der Wirtschaftswissenschaft, die den Marxisten, also den Marxisten serienweise Rechnungen vorgehalten hat nach dem Motto, wenn wir hier dieses System, also wir nehmen da so einen Güterkreislauf und dann rechnen wir mal aus, was das für Werte ergäbe, wenn wir das durchrechnen, kommt völliger Quatsch raus. Also muss eure Theorie falsch sein. Unsere, wir kommen damit klar, unser Modell liefert dann unter denselben Bedingungen vernünftige Ergebnisse. So, das ist durchaus interessant, ja, dann verteidigen sich die Marxisten und sagen, ihr habt ja Fehler gemacht, hier sind zu viele Maschinen und das ist unglaubwürdig, dass man da so viel Getreide braucht, ja. Also das ist kompletter Unfug, das ist ein ganz simples mathematisches Konstrukt, was Schulmathematik ist, wer sich noch daran erinnert, inhomogene lineare Gleichungen. Und man weiß genau, was die für Lösungen haben können, je nachdem, mit welchen Zahlen sie bestückt. Die können eine Lösung haben, die können keine Lösung haben. Wenn sie lösbar sind, kann die Lösung eindeutig sein, die Lösung kann vieldeutig sein und die Zahlen, die darin vorkommen, können ökonomisch sinnvoll oder ökonomisch unsinnig sein. Und genau dasselbe kann man dann umdrehen und kann das neo-ricardianische Modell hernehmen und kann aus der neo-ricardianischen Marxismus-Widerlegung eine marxistische Neo-Ricardianismus-Widerlegung machen, nämlich ein Modellsystem, wo dann exakt dieselbe Unsinnigkeit, negative Preise, Nullpreise oder völlig unlösbare Systeme genauso auftauchen. Und das passiert interessanterweise nicht. Und der Grund dafür steht jetzt in dem dritten Teil mit dem mittelalterlichen Handwerker. Man will den Wert von gesellschaftlichen Phänomenen reduzieren auf eine Art quasi physische Eigenschaft der wahren Dinge. Und dazu muss man sie berechnen können. Wenn jetzt ein Marxist hergehen würde und sagt, ja, ihr habt ja recht, euer Modell, dass unser Modell da Unsinn gibt, aber ich kann jetzt daraus gleich eins machen, wo in eurem Ansatz Unsinn rauskommt, dann würden sie das Modell als solches und die Berechnung und damit diese Art von Wertbegriff, den man erst berechnen muss, aushebeln. Und das wollen sie nicht und dann kommen sie eben zu dem Ziel, sobald man den Wert als quasi physische Eigenschaft des wahren Dings sieht, dann kann man noch beliebig entheoristisieren, ne? So wie der mittelalterliche Handwerker. Es gibt im selben Buch, steht übrigens auch noch ein Satz, dass die allgemeinen Gesetze der Warenproduktion vor 100.000 Jahren genauso galten wie heute. Das hole ich raus, sobald die Frage aufkommt, ob eine Arbeitsstunde des damaligen Homo sapiens gleich eine Arbeitsstunde des Neandertalers ist. Ja. Ne? Ja, und jetzt nehmen wir das auch mal ernst, was der da schreibt. Also der Wert ist ein ganz einfach so ein Quantum Arbeit, das kann man sogar berechnen. Und Berechnungen sind immer eindeutig, wie man weiß, und gehen nicht schief. Wenn das so ist, wozu braucht dann der Wert noch die Erscheinung des Marktpreises? Warum ist er nicht selber irgendwie gleich da und steht auf dem Preisschild drauf? Also wozu braucht er noch so eine Erscheinungsform? Ja? Das ist ja schon eher was Mysteriöses. Ja? Das ist ja auch nichts mehr, was mit Maschine zu tun hat. Sowas. Und das sehen wir jetzt in der nächsten Folie. Da ist er nämlich etwas in der modernen Zeit angekommen, also konkret in der modernen Zeit und kümmert sich um den heutigen Kapitalismus. Und zwar um den monopolistischen Kapitalismus, grün in der mittleren Weise. Da fragt er sich, ob da weitere Modifikationen vielleicht auftreten. Und da sind wir jetzt mitten in dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind jetzt an der Stelle, wo die Entwicklung des Kapitalismus behandelt werden müsste. Und warum weitere Modifikationen? Dazu sieht man dann in dem ersten Absatz, da gab es schon eine Wertmodifikation und die hat etwas mit dem Produktionspreis zu tun. Und wenn wir diesen Terminus mal auffassen, der geht also von der Frage aus, ob dieser Produktionspreis ein neuer Wert ist oder nur ein Preis. Und nach den längeren Überlegungen kommt das zur Fragestellung, ob ein Wert, zwar der monopolistische Wert, wirklich ein Wert ist oder nicht doch ein Preis. Ja? Das ist also ein wunderschöner Zirkel, wo man sieht hier, wie schon Samuelson sagt, wir stehen immer noch an derselben Stelle und drehen uns im Kreis. Und dann sehen wir uns mal die Modifikationen an. Die marxistische Vorstellung, ich gehe nochmal eins zurück, dass der Wert genau der Ware zugeordnet werden kann und dass die daran anschließende Wertgesetz, dass der Tauschwert, also die Geldsumme, für die Ware verkauft wird, streng proportional den Arbeitsstunden ist. Also wo eine Arbeitsstunde drin ist, sind 100 Euro zu zahlen, wo zwei Arbeitsstunden drin sind, dann 200 zu zahlen und so weiter. Die hat natürlich einen gewissen Hintergrund in der frühen, in der Frühzeit des Kapitalismus, die noch stark landwirtschaftlich geprägt war. Also bei den Theoretikern der damaligen Zeit bis hin zu Ricardo, bis kurz nach 1800, trifft man also nicht keineswegs nur auf Kapitalisten und Arbeiter, sondern ganz wichtig sind auch Landbesitzer und Pächter. Die kommen heute eigentlich kaum noch vor in der Wirtschaftstheorie. Und so lange kann man tatsächlich relativ leicht nachverfolgen, wie die Arbeit des Arbeiters in eine Ware reinkommt. Wenn einer eine Stunde auf dem Acker pflügt, dann weiß man hinterher, was da gewachsen ist und so weiter. Das ist relativ leicht machbar. Und derzeit gibt es eigentlich auch noch keinen Grund, das war Preis einzuführen. Ja? Warum? Man spricht ja auch vom Tauschwert, so wie man vom hier, das wird oft als Arbeitswert bezeichnet, die Arbeitszeit zur Herstellung der Ware, die wird auch als Arbeitswert bezeichnet. Das sind beides Größenangaben, ne? 2 Stunden 200 Euro oder 1 Stunde 100 Euro. Wozu braucht man das Wort Preis? Das Wort Preis, also ein anderes Wort, braucht man eigentlich dann, wenn man darauf hinaus will, dass man doch das, was sich im Markt abspielt, nicht so ganz dasselbe ist wie die Produktion. Also dass es keine so direkte Zuordnung mehr gibt oder dass sich das ein bisschen auflöst. Wenn man das mehr oder weniger gleichsetzen will, dann wäre es sinnvoller, das Wort Tauschwert zu nehmen. Und das findet man in diesem Buch und auch in anderen, also wirklich bis zum Exzess durch exerziert, wo sie betonen wollen, dass der Geldfluss sich vom Arbeitsfluss so ein bisschen abheben oder unterscheiden oder sonst wie soll, da wird das Wort Preis verwendet. Wenn man das mehr oder weniger gleichsetzt, wird das Wort Tauschwert verwendet, beziehungsweise man sagt einfach Wert und meint den Tauschwert. Obwohl er hier so sagt, der Wert ist das Quantum Arbeit, wird dann das Wort Wert verwendet und damit ist einfach die Geldsumme gemeint, die damit zu zahlen ist. Und jetzt sehen wir uns an, wie sich das auf Dauer wie sich das entwickelt hat historisch in der Ökonomie. Also solange wir Arbeiter haben, die praktisch nur Handarbeit leisten, kaum Geräte, Maschinen, also keine haben, ist auch ziemlich vollständig erfassbar, was hier an Arbeit geleistet wird und wo es sich niederschlägt. Dieser landwirtschaftliche Kapitalismus, der gab es zu Marx-Zeiten eigentlich noch nicht mehr, aber der dominiert noch die ganzen frühen ökonomischen Schriften. Also alles, die ganze Klassik bis zu Marx, auch das Kapital, da tauchen ja auch noch die Landbesitzer, die Gutsbesitzer, die Pächter und so weiter auf. So lange kann man tatsächlich sagen, Arbeitswert und Geldwert fallen zusammen, ist nicht unvernünftig. Sobald industrielle Anlagen auftauchen, Rohstoffe, die in mehreren Stufen verarbeitet werden, wird das problematisch, denn wenn das stimmen würde, dass die Gelderlöse haargenau nach den Arbeitsmengen sich richten, dann würde ein Industriekonzern mit 100.000 Arbeitern dieselbe Anzahl Mehrarbeit leisten und damit denselben Profit einstreichen wie 20.000 Kleinbetriebe mit 5 Gesellen, hätte aber diesen Gewinn auf viel größeren Kapitalverschuss in Geld zu verteilen, nämlich auf das, was Anlagen, Rohstoffe und ähnliche Sachen kosten. Also würde seine Rendite in die Knie gehen, also würde niemand dort investieren, finanziert werden nur die Handwerksbetriebe. Das allerdings hätte zur Folge, sagen dann die Ökonomen, dass auf der einen Seite die Preise und die Profite verfallen, auf der anderen steigen die Preise und heben sich die Profite. So bildet sich dann also ein Preis, der sogenannte Produktionspreis, der diesen Effekt kompensiert. Das heißt, die Industrie verkauft dann Anlagen arbeitende Industrie verkauft dann quasi die vor ihr geleistete Arbeitsstunde teurer als der Kleinbetrieb, der das nicht hat. Und dadurch kommen die Renditen wieder ungefähr auf dasselbe Niveau. Soweit sind sie sich also alle einig. Das ist also auch noch Marx. Und das bringen auch heute noch Ökonomen, die sich an der Klassik orientieren. Aber dann kommt, und das ist ein äußerst wichtiges Thema in der DDR geworden, übrigens auch bei der DKP seit den 70er, 80er Jahren, nämlich das Monopol. Ja? Was ich gerade beschrieben habe, ist ja ein Konkurrenzmechanismus. Die Kapitalisten gehen dorthin, wo es den meisten Profit gibt. Das hört auf, sobald Zwänge wie ein Monopol auftreten. Dann kommt nämlich ein weiterer Faktor, einfach die Macht ins Spiel, die auch irgendwie auf das Ganze einwirken muss und damit beschäftigt er sich. So. Und warum führt dieses vielschichtige und komplizierte theoretische Problem, wie er schreibt, ist dazu, dass eine solche Verwirrung mit auftritt, was ein Wert und was ein Preis ist. Das ist höchst simpel. Ich hatte bisher 2 Elemente. Wir haben die Arbeit und wir haben den Konkurrenzkampf. Ja. Die Arbeit wird erfasst vom Arbeitswert Die Konkurrenz modifiziert den und erzeugt das Phänomen des davon abweichenden Produktionspreises. Zwei Einflüsse, das reibe ich durch zwei Parameter, prima, klappt. Jetzt kommt aber ein dritter Parameter, ne, nämlich das Monopol. Wie erfasse ich das? Jetzt brauche ich entweder einen dritten Begriff. Wenn ich aber aus dem Korsett von Wert und Preis nicht raus will, dann muss ich eins davon verdoppeln. Dann muss ich entweder zwei Werte einführen oder zwei Preise, wobei sich jetzt die Frage stellt, ob man einen Wert und zwei Preise oder zwei Preise und einen Wert haben will. Und schon hat man diese Art von Durcheinander. Und was haben wir da vorhin gelesen? Moment, da gehe ich auch nochmal einen zurück. Also hier oben steht es ja auch. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wie kommt das zustande? Und dann bricht das Chaos also voll aus. Da schreiben wir also, wenn der Preis zum Wert werden will, ja, was ist das, eine Verwandlung, eine Modifikation? Also hier jedenfalls sagen sie erstmal, dass mit Modifikation keine Veränderung gemeint ist. Ja. Das ist auch köstlich, also wenn man das lateinische oder germanische Wort benutzt, ja, ist das was Verschiedenes. Ja. Und dann als nächstes kommt Zauberei. Ja. Der Wert werde in den Produktionspreis verwandelt, das ist gewöhnliche Zauberei, aber er hört dabei nicht auf, wert zu sein. Er bleibt also auch dasselbe, was er vorher war. Das ist Zauberei zweiter Ordnung. Ja. Das, da könnte man ganz neue Märchenstrukturen drauf aufbauen. Ja. Naja, und das kommt also dieses Problem wird diskutiert. Und dann kamen sie auch irgendwann auf die Idee, dass das wohl zwei Werte gibt und nicht zwei Preise. Aber ganz flüssig scheint das auch nicht zu sein. Und die Frage, ob er nicht doch ein Preis ist. Ja. Gut, also es ist... Es ist nicht das einzige derartige Elaborat. Also wir müssen jetzt erstmal zurückgehen, was eigentlich die Ökonomen hier wirklich untersuchen. Ja? Das ist offenbar schon völlig verschwommen. In den Naturwissenschaften kennt man ja verschiedene Unterdisziplinen, die alle ihren speziellen Fokus auf irgendwelche Phänomene, auf irgendwelche Vorgänge haben. Was wollen die Ökonomen? Dann gehen wir mal ganz lang zurück zum Altmeister Ricardo. Ricardo müsste eigentlich jeder kennen, der das Kapital gelesen hat. Also alles, was Marx als Ökonom geschrieben hat, also als zur Verbesserung der Ökonomie oder wie man hier sagt, der exoterische Marx, der also die Ökonomie verbessert und weiterentwickelt, geht auf Ricardo zurück. Er zitiert ungeheuer viel Ricardo. Und Ricardo sagt also wir haben um die Ökonomie beschäftigt, sich irgendwie mit den Produkten, und den Klassen der Gesellschaft, das habe ich fett hervorgehoben, da finden wir also die Landeigentümer, ja, die also heute weitgehend verschwunden sind aus der Theorie. Und dann sagt er, das Hauptproblem der politischen Ökonomie besteht im Auffinden der Gesetze, welche diese Verteilung bestimmen. Das heißt, Ökonomie befasst sich mit der Verteilung unter die Klassen, sagt Ricardo. So, das führt jetzt einer weiter, dieser Bertrand Scheffold, von dem das untere Zitat stammt, gehört also einer Strömungen, die sich neo-ricardianisch nennt. Diese Leute haben gewisse Elemente der Klassik, insbesondere also Ricardo, aufgegriffen und gelten gewissermaßen gegenüber den Neoklassikern als so eine Art geduldete Minderheit in der Ökonomie und führen das in einer gewissen Hinsicht weiter, allerdings auch mit an der Spitze gegen Marx. Diesen Schlenker, der ist ja nicht zu übersehen. Anstatt die Frage zu stellen, macht Marx was völlig Falsches, steht hier. Deswegen habe ich das aufgegriffen, weil auch Kritik der bürgerlichen Ökonomen an Marx oft sehr lehrreich ist, weil man nämlich da wirklich sieht, wo die Brille verzerrt und wie. Aber er sagt hier, er ergänzt den Ricardo hier insofern, dass man das darüber klären müsste, wie die Kapitalgüter bewertet werden. Und es ist auch offensichtlich, wenn die Stahlindustrie verkauft an die Autoindustrie Bleche, wenn der Tauschwert dieser Bleche um 100 Millionen zunimmt, also das Zeug teurer wird, macht die Stahlindustrie 100 Millionen Gewinn mehr und die Autoindustrie 100 Millionen weniger, dann verteilt sich der Mehrwert also etwas um gegenüber dem früheren Zustand von den Autos also von der einen Industrie zu der anderen. Jetzt müsste man sich mal damit beschäftigen, was dieser Scheffold an Marx kritisiert. Aber bevor ich das tue, gehe ich erstmal etwas genauer auf das ein, was Ricardo schreibt, und zwar jetzt mit farbigen Hervorhebungen. Er spricht also hier von Produkten, ne? Das sind allerdings keine Produkte von Arbeit, sondern sind Produkte der Erde. Das heißt, hier wird also schon mal gleich am Anfang naturalisiert und das ist auch die Basis dafür, dass man später Rechnungen ausführt dass man Gesetze sucht, harte Gesetze, ne, auch rot hervorgehoben, anstatt das als einen gesellschaftlichen Prozess zu verstehen, der also irgendwelche Ergebnisse zustande bringt und möglicherweise auch immer wieder neue, ne? Neue Rätsel, wie Samuelson schreibt, neue Rätsel, die uns beschäftigen und verwirren. Dann, wo kommen die Produkte der Erde her? Sie werden durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinerie und Kapital gewonnen. Ja? Da werden also Arbeit, physische Ware hier in der Gestalt von Produktionsmitteln und das Geld auf eine Stufe gestellt. Diese Harmonie zwischen den drei Komponenten ist auch charakteristisch für die Ökonomie. Auch der marxistische Kapitalbegriff sagt C, das sind die Produktionsmittel und Rohstoffe, plus V, das ist die lebendige Arbeit oder die Lohngüter, also die Arbeitskraft. Als Summe, was in der Summe steht, ist austauschbar, ist gleichwertig. Dasselbe macht die Neoklassik, die bezeichnet die nur als Produktionsfaktoren und schreibt auch einen komplizierteren mathematischen Formalismus auf, aber die Produktionsmittel und die Arbeit in einer Formel, die genau gleich strukturiert ist, das heißt, die Arbeit erscheint da wie ein zweites oder drittes Produktionsmittel. Man kann eines weglassen und dann würde nur noch das Kapital produzieren. In der Rechnung selbstverständlich. In der Realität klappt das nicht, wie man bei jedem Streit weiß. Also diese Harmonisierung und natürlich auch es wird unterdrückt, die Tatsache, dass letztlich alles auf Arbeit zurückgeht. Dann ist da auch noch ein Fehler drin. Es wird keineswegs, die Produkte werden keineswegs durch die vereinte Anwendung von Arbeit, Maschinerie und Geld gewonnen. Denn wenn die Arbeit und die Maschinerie ans Werk gehen, ist das Geld weg. Davon sind die nämlich bezahlt worden. Ja, das muss man sich auch mal klar machen, dass das hier, es gibt aber durchaus auch Theorien, da setzt man schlicht und einfach neben die Arbeit und die Stoffe auch noch das Geld rein. Das werden wir auch noch sehen, wo das ausdrücklich so formuliert wird. Ne? So, dann werden die also die drei Klassen verteilt und so weiter und man soll die Gesetze dazu finden. So, was hat jetzt Marx falsch gemacht? Also der Chef sagt, ja, man müsste jetzt die Kapitalgüter bewerten, aber der Marx macht was völlig Falsches. Und hier steht, was er macht. Und da kommen wir in eine völlig neue Welt. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr in einer Maschine, die wir anwerfen und steuern und mit objektiven Gesetzen und Regeln und allem, sondern wir sind auf einem Kampfplatz, wo Beute gemacht wird, wo fremdes Eigentum angeeignet wird und das wird dann brüderlich-feindlich geteilt. Ich habe hier mal das Rot und Blau hervorgehoben. Diesen Gegensatz ja, zwischen konstruktiven und destruktiven, zwischen brüderlichen und feindlichen. Ja. Und das Teilen habe ich in zwei Farben, weil nicht so ganz klar ist, wie die das machen. Diese Struktur ist eigentlich ganz typisch, nicht nur für die Industrie, sondern für die gesamte bürgerliche Gesellschaft. Die Kapitalisten müssen, um Beute machen zu können, müssen die Kapitalisten zusammenhalten. Ja. Das wird, sagt der Marxismus auch, im Klassenkampf. Wenn sie die Oberhand nicht mehr behalten, dann werden sie enteignet und dann ist es Schluss mit ihnen. Also sie müssen untereinander konstruktiv zusammenarbeiten, damit sie bei den Arbeitern die Beute machen können. Das kann man aber durch die ganze Gesellschaft verfolgen. Das kann man auch im politischen Raum verfolgen. In einer Nation konkurrieren Firmen gegeneinander. Aber möglichst nicht so lange, dass die Nation platzt. Die Nationen wiederum kämpfen auch gegeneinander. Das könnte man aufheben auf Ebene der Menschheit. Da gibt es dann keine Möglichkeit mehr durch Spaltung und Beute oder Destruktion zu machen. Da könnte man nur noch kooperativ vorgehen. Der Wohlstand der Menschheit kann nur durch Kooperation konstruktiv gewonnen werden. Der Wohlstand einer Abteilung wie der Nation, der kann aber auch durch Beute machen vermehrt werden. Die Menschheit ist leider außerhalb des Rahmens der Ökonomie. Ja, auch Adam Smith spricht nur vom Wohlstand der Nationen. Nicht eine Etage höher. Wenn das stimmen würde, was er schreibt, der Kapitalismus ist gut für alle, müsste das Buch Wohlstand der Menschheit heißen. Das schreibt er aber nicht. Wenn man runtergeht in jeder Abteilung, ja, damit die Firmen gegeneinander konkurrieren, muss innerhalb der Firma Gemeinschaft herrschen, ja, auch die Gewerkschaften, die Sozialpartner müssen zusammenarbeiten, man muss ja gegen andere konkurrieren. Wenn das gewährleistet ist, dann dürfen innerhalb der Firma dann noch Abteilungen anfangen zu rangeln, um Einfluss, um Macht, um Bedeutung innerhalb der Abteilungen, Leute und so weiter, bis zum Individuum. Das hat dann keine Wahl mehr, das kann nur noch schizophren werden. Und da hört die Gesellschaft dann natürlich auf. Jetzt also zu dem Marx hatte ich ein völlig anderes Bild von diesem Prozess, ja, der also von Anfang an also ein destruktives Element enthält, nämlich die feindliche Aneignung. Und jetzt sagen wir mal, was der Schäffholz dem Marx vorwirft. Der sagt also, der Marx geht in diesem, statt das Richtige zu tun, nämlich die Kapitalgüter zu bewerten, geht der Marx in die Renten über und fragt sich, inwieweit Renten berücksichtigt werden. Warum kann man die Renten rauslassen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weshalb man die rauslassen könnte. Sie sind heute wirklich unbedeutend. Ne? Also der reine Einkommen, das Verpachten von Land spielt keine Rolle mehr. Zu Marx oder vor allem zu Ricardos Zeiten war das aber keineswegs noch vernachlässigbar. Also die Kritik greift eigentlich damals in der Zeit noch gar nicht. Das ist ein ganz umgekehrt, das muss man eigentlich noch berücksichtigen. Es gibt aber noch einen Punkt, der hier aus der, der aus dem Blick verschwindet, wenn man die Renten vernachlässigt. Wir haben hier den ersten Fall, oben steht es, vom parasitären Kapital. Denn der Landbesitzer, vor allem der Frühbürgerliche, der zum Teil in Absolutismus, zum Teil auch noch in der Feudalzeit an dieses Land gekommen war, der arbeitet weder, noch hat er für das Land was bezahlt, trotzdem sackt er Mehrwert ein. Das ist, wenn man so will, eine Struktur, die das heutige Finanzwesen vorwegnimmt und die natürlich höchst unerfreut ist. Die Klassiker mussten die mitnehmen, einfach weil der zu wichtig war, der Effekt. Heute unterdrückt man das gerne. Und wenn man schon sieht, wie der jetzt, dieser Chefwort jetzt anfängt, wenn man jetzt schon sieht, wie der anfängt, an der Realität vorbei betrachten, dann fällt einem auch auf, dass die Kritik, der Marx würde die Kapitalgüter nicht bewerten, völlig daneben geht. Das hat der Marx nämlich längst getan, und zwar in der blauen Passage oben drüber. Die Beute wird so geteilt, dass im Durchschnitt der eine so viel aneignet wie der andere. Das ist das Prinzip des Profitratenausgleichs. Das steht dann auch weiter im Text ausdrücklich, dass die gleiche Rendite gemeint ist, nicht die gleiche Gewinnsumme. Und das ist genau das Prinzip, was dieser Scheffold und seine Strömung auch vertreten. Er kann es nur nicht erkennen. Ja? Er kann offenbar nicht erkennen, er kann kein gesellschaftliches Prinzip als solches erkennen, er kann nur noch Zahlen erkennen. Er verlangt von Marx, rechne aus, ob es 5 oder 7 ist, wenn der Marx sagt, ich gebe hier den Grundsatz an, nachdem das Papier passiert, und das muss eigentlich reichen. So, die Frage jetzt an der Stelle trennt sich im Prinzip schon ganz deutlich das Herangehen, den Wert, den kapitalistischen Verwertungsprozess als ein gesellschaftliches Phänomen zu betrachten von der Methode, ich stelle jetzt hier Zahlen zusammen und rechne aus, wer mehr und wer weniger kriegt. Und das bedeutet, wir sollten uns jetzt mal als nächstes um die Begriffe von viel und mehr kümmern, weil die zentral sind in der gesamten Ökonomie. Viel und mehr erscheint als, natürlich als Mehrwert, als Gewinn, als Maximierung von Ausstoß, als Maximierung von Nutzen und was weiß ich. Also wo man hinschaut, gibt es viel und viel ist gut und noch besser ist mehr. Und das sehen wir uns mal an, und das ist vermutlich die schwierigste Folie, weil hier ein kategoriales Problem im Denken wieder vorliegt. Also als erstes habe ich oben 4 Beispiele angebracht, was größer und was kleiner ist. Ich glaube, das ist völlig klar, dass 2 Kilo größer sind als 1 Kilo und 1 Milliarde größer als 2000 Euro. Das wird niemand in Zweifel ziehen. Die Frage ist aber, wie hängt das mehr mit dem viel zusammen? Ja, sind 2 Kilo viel? Ja, da kann man lange drüber streiten. Es wird nur eins wird jeder zugeben. Die Milliarde ist viel. Warum? Warum ist das so eindeutig, dass 1 Milliarde viel Geld ist? Ja? Weil der Vergleichsmaßstab hier von daneben steht, das sind die 2000, und das ist ungefähr das, was man als Einkommen kennt. Deswegen empfindet man Milliarde als viel. Man empfindet Milliarde also als viel, wenn es Bill Gates kassiert, ja, das ist obszön viel sogar, oder wie heißt der von Microsoft? Ja, Gates, ja. Es gibt aber auch Umstände, wo 1 Milliarde nicht viel ist. Nehmen wir an, man würde eine Impfkampagne führen in einem Staat mit 50 Millionen Einwohnern, dann entfällt auf jeden 20 Euro. Das ist völlig normal, alltäglich, das kann man sich vorstellen. Mit 20 Euro geht man täglich um. Also 1 Milliarde dafür ist eigentlich nicht viel. Ja. Die Linksparteien, die wir Grünen würden, sagen, das ist eigentlich zu wenig. Ja. So, das bedeutet jetzt, dass der Begriff von viel verlangt, dass ich mir einen Vergleichsmaßstab suche, der außerhalb der Eigenschaft ist, die hier aufgerechnet wird. Ich muss die Milliarde Euro zu irgendwas in Beziehung setzen, was kein Geld ist. Das ist also äußerst schwierig. Dann kann es auch leicht auftreten, dass irgendwas sowohl zu viel als auch zu wenig ist. Wenn man 2 verschiedene Maßstäbe, das können Zwecke sein, das kann irgendwas anderes sein. Also zum Beispiel 2 Kilo, das ist sicherlich, oder 1 Kilo, das ist reichlich, wenn ich einen Briefbeschwerer brauche. Kein Problem, es reicht nicht annähernd aus, um ein Schiff vorm Kentern zu bewahren als Ballast. Ich muss in das Wort viel einen Bezug nach draußen reintun. der auf etwas anderes geht. Das heißt, der Begriff von viel ist eine Qualität. Der ist ein qualitativer Begriff. Der Begriff von mehr dagegen setzt genau das Gegenteil voraus. Ich muss die Betrachtung auf eine einzige Eigenschaft reduzieren. Und dann möglichst auch noch auf eine, die quantifizierbar ist. Es ist ja nicht alles quantifizierbar. Dann kann ich aber auch nur über diese eine Eigenschaft was aussagen. Es ist unsinnig, 2 Kilogramm mit 8 Stunden zu vergleichen. Die 16 Stunden, die würde man das viel erfassen, wenn man die arbeiten soll täglich. Teilt man sich das mit einem Kollegen, macht jeder 8 Stunden, dann wäre es wieder normal. Das führt jetzt zu einer interessanten Begriffsverwirrung, die also bis in die Alltagssprache reinreicht. Also die Reduktion, dass man mehr nur nach Reduktion auf irgendeine Abstraktion überhaupt formulieren kann, führt es dazu, dass es für viel zahllose Wörter gibt. Viel Masse nennt man schwer, viel Raumausfüllung nennt man voluminös, bei der Arbeitszeit heißt das viel lang. Ja, und hier, Geld oder Wert, da gibt es einiges andere. Die Begriffsverwirrung besteht jetzt darin, dass man das Wort schwer in einen doppelten Sinn verwertet. Also das Wort letztlich die Vorstellung von viel. Man sagt, dieses Stück hier, das könnte also Eisen sein, ja, ist schwer. Also bei mir würde das hier anfangen, ja, da hätte ich Schwierigkeiten, das zu schleppen. Dieses Stück Eisen ist schwer, heißt, es ist nach irgendeinem Maßstab zu viele Kilogramm. Man sagt aber auch, Eisen generell ist schwer. Das bezieht sich auf jedes Stück. Und damit ist nicht gemeint, dass Eisen ist dichter als irgendwas anderes, als zum Beispiel als ein anderes Metall, was man ersetzen könnte. Das Verhältnis zweier solcher Quantifizierungen,
ach jeder ist Bill Gates, ne?
Das Ergebnis zweier solcher Quantifizierungen wie Masse, ja, das ist wieder eine Qualität. Die Dichte beispielsweise, daran kann ich Stoffe unterscheiden. Das Aluminium und das Holz kann man sehr leichter mit unterscheiden, andere vielleicht weniger, da braucht man noch eine dritte Eigenschaft, solche gibt es eine ganze Reihe. Und diese Doppelsprache, ja, dass man zwei Begriffe von schwer hat, die hat man natürlich auch in der Ökonomie, das heißt dann teuer. Ja. Da heißt es, Gold ist teuer oder hier dieses Stück ist teuer. Ja. Das geht völlig durcheinander, gemeint ist, Gold ist pro Kilo deutlich teurer als Eisen, wenn man sagt, Gold ist teuer. Da mischt man beides durcheinander. Und das macht die Ökonomie in einer, mischt das bis in den Preisbegriff hinein. Der Preis ist ja nichts anderes, so wie die Dichte das Verhältnis von Masse zu Volumen ist, ist der Preis oder ein Preis ist das Verhältnis einer physischen Eigenschaft zum Geldbetrag, der für zu zahlen ist. Also Euro pro Kilogramm beispielsweise wäre Preis. Man verwendet den Begriff aber auch doppelt. Also man sagt, die Flasche Brennspiritus muss ich in Euro zahlen, dann sagt man, der Tauschwert dieser Flasche Brennspiritus ist 1 Euro, meiner Meinung nach die korrekte Redeweise und die klarste. Man sagt aber auch, der Preis dieser Flasche Brennspiritus ist 1 Euro. Da ist noch kein Problem, da gibt es halt 2 Worte für denselben Inhalt. Aber dann sagt einer, der Preis von Brennspiritus ist 1 Euro pro Liter.
Und an der Stelle setzt es dann aus, dann entsteht nämlich also auch rechnerisch Chaos, wenn man das durcheinander wirft.
Das machen Ökonomiebücher, selbst in dem Lehrbuch von Mankiff, das also heute mit Abstand das meistverkaufte ist, da gibt es Mankiff. Ne? Da gibt es eine Seite, da erscheint der Ausstoß einer Volkswirtschaft als Y, als physische Menge. Dann sagt er, dass der Preis, also der Wert dessen, ist Y mal P, physische Menge mal Preisniveau. Ein paar Seiten weiter ist der Ausstoß Y und dann wird der Ausstoß Y als Geldbetrag angegeben. Ne? Also solche Sachen findet man auch zuhauf. Der Witz bei der Geschichte ist, um eine Qualität für diese bilden zu können, ja, aus 2 Quantitäten, ich nenne das, weil nichts Besseres einfällt, eine abgeleitete Qualität, brauche ich mindestens 2 Quantifizierungen. Und jetzt wird es interessant, warum man den Tauschwert und den Arbeitswert hat oder ob man sie nicht hat. Wenn man sie nämlich nicht hat, dann kann man diese Operation gar nicht durchführen. Und man kann sie auch in einem anderen Fall nicht durchführen, wenn man sagt, dass hier, nehmen wir mal diese Objekte, wenn die Dichte verschiedener Objekte gleich ist, das heißt, das Verhältnis von Masse und Volumen von 2 Metallen gleich ist, das gibt es auch annähernd, kann man sie nicht mehr voneinander unterscheiden. Das marxistische Wertgesetz, wo man von der strengen Proportionalität ausgeht, verhindert dann also, Effekte zu behandeln, die vom Entstehen einer solchen Diskrepanz oder Unterschiedlichkeit ausgehen. Ist ganz kurz, das ist jetzt ein Einschub an sich, weil
an der Stelle der Ökonomie eine ganze Menge Dinge verloren geht, die sie gar nicht behandeln kann. Ja? Also erstmal, sie kann nichts mehr behandeln, was nicht quantifizierbar ist. Farben, ja, kann in der Rangfolge aufstehen, blau ist schöner als grün, aber es ist eine unsinnige Aussage, blau ist zweimal so schön wie grün oder zweimal blau ist doppelt so schön wie einmal blau. Das ist einfach Unfug. Auch mit Ästhetik im Konzert kann ich alle möglichen Zahlen verbinden, ja, von Zahl der Musiker über die Dauer des Konzerts, Wert der Instrumente und Eintrittspreis. Aber es ist unsinnig zu sagen, es ist doppelt so schön, wenn es zweimal hintereinander gespielt wird. Und das ist mit vielen Sachen. Dann haben wir die quantifizierbaren Objekte und Eigenschaften. Da haben wir so schöne Dinge wie Stoffe, Stücke und hier die Eigenschaften Masse und Volumen. Ja, Nährwert habe ich auch noch dabei. Die kommen hier alltäglich vor. Die kann die Ökonomie nicht verwenden, weil sie gezwungen ist, alle Waren in der Tendenz, damit alle Stoffe und alle Dinge in irgendeiner Form gleichzusetzen. Es gibt aber keine physische, objektive, reale Eigenschaft, die allen denkbaren Dingen zukommt. Auch von allen realen, die man kennt, kommen nicht alle zu. Also Nährwert zum Beispiel, Eisen hat keinen Nährwert, ne? Um ein Beispiel zu nennen. Ja. Die Lichtteilchen, ja, haben angeblich keine Masse, keine Ruhemasse, sagt die Relativitätstheorie. Also da gibt es viele Sachen. Und damit fehlen auch die ganzen abgeleiteten Qualitäten. Ne? Die Dichte, Preise im Sinne von Euro pro Kilo, die stellen ja diese Preisstudie stellt eine Beziehung zwischen der Geldwelt und der physischen Welt her. Das fällt auch weg. Und wenn man das jetzt streicht, das Kilo und Ähnliches, wie zum Beispiel den Liter, dann kommt man zu dieser schönen Gleichung. Der Tauschwert, den kann man ausdrücken als Menge in Kilo mal Kilopreis oder als Menge Liter mal Literpreis. Und wenn man jetzt das Kilo und die physische Mengenbezeichnung streicht und hier auch, dann steht ja Preis gleich Wert gleich Preis, wobei die beiden Preise auch noch was Verschiedenes sind. Ja? Das geht dann auch im Chaos. Es ist also auch kein Witz, ich bin auch auf Arbeiten gestoßen, da hat man solche Gleichungen aufgestellt, wo Sachen gleichgesetzt werden mit verschiedenen Einheiten und dann sagt der Ökonom, es ist uns aber gelungen, die Zahlen gleich zu machen. Ja. Ja, nach dem Motto 2 Liter gleich 1 Kilo ist richtig, weil man es auch als 2 Liter gleich 2 Pfund schreiben kann. Ja, ja, und dann gibt es Nicht-Existentes. Ne? Das habe ich auch noch dazu geschrieben, weil diese Art von Reduzierung der Betrachtungsweise natürlich dazu führt, dass man in der Theorie Dinge drin hat, die es in der Realität nicht gibt und in der Realität jede Menge Dinge, die es in der Theorie nicht gibt. Also zum Beispiel, das habe ich gerade versucht zu erläutern, physisch groß gibt es nicht. Die Neorikadianer schreiben aber in jeder Artikel, fast in jedem Artikel steht am Anfang, es ist wichtig, die physischen Mengen zu betrachten, daraus folgt alles und wir rechnen das jetzt aus.
Wenn man genau reinschaut, es kommt gar nicht auf die physischen Mengen an.
Es kommt nur auf Bruchteile an, welcher Bruchteil wo verwendet wird.
Ja, aber das ist jetzt auch zu weit. Das hier ist genau der umgekehrte Fall, das gibt es in der Realität en masse, nämlich als Aneignung von Mehrwert. Die Kapitalisten nehmen den Mehrwert, ohne was dafür zu geben. Aber fachökonomisch gibt es ihn nicht. Warum? Es widerspricht der Tauschideologie.
Und an der Stelle übersehen also auch die Marxisten einen riesen logischen Bock. Der Marx hat sich damit befasst und das wird auch immer wieder reproduziert, warum die Arbeiter weniger bekommen, als sie arbeiten. Weil die Kapitalisten nicht die Arbeit oder die Arbeitsergebnisse kaufen, sondern sie kaufen die Arbeitskraft. Und die Arbeitskraft hat einen Gebrauchswert, der besteht darin, Wert zu schaffen, den nutzen sie und dann so kommen sie an den Mehrwert. Nur, wenn man sagt, in der Warengesellschaft, die wird vom Tausch beherrscht, ich muss also immer, wenn ich was will, auch etwas geben, dann kann ich mir auch den Mehrwert nicht aneignen. Das ist ein Riesenbruch in der Logik der Warengesellschaft, den man auf verschiedene Weisen scheinbar heilen kann. Zum Beispiel, man kann sagen, ich behandle das nicht, ja, das ist die häufigste Methode. Man kann aber auch, man könnte auch sagen, etwas formal korrekt wäre, die Aneignung beschreibe ich als Kauf zum Preis 0 und dann geht es auf den Markt und hat den Preis X. Dann hat jede Ware, also jeder Teil des Mehrprodukts hat 2 Preise. Und diesen Bruch sehen die nicht. Ja? Das ist also eigentlich verblüffend. Es wird ja auch nicht in der Warengesellschaft, gehört ja nicht zur Essenz der Warengesellschaft, dass man für Arbeit was kriegt. Man kriegt für Geld was. Das Geld bekommt man durch Verkauf der Arbeitskraft. Und mit dem Geld kauft man sich andere Ware. Nur der Mehrwert, der braucht nicht gekauft zu werden. Und das Loch taucht natürlich später auf, dann wenn man den Geldkreislauf betrachtet. Ne? Da wird gearbeitet und taucht Ware auf, aber es gibt keinen Geldfluss, der an sich dabei sein müsste. Ja, zum Renditebegriff. Ich glaube, da sollte man dann Schluss machen, weil sonst dauert es zu lange. Die
Da haben wir also die Rendite, jetzt wird also wirklich verwertet und jetzt wird Gewinn gemacht. Ein Sparbuch, 10% Zinsen gibt es natürlich nicht, deswegen habe ich das auch in einem Jahr angesiedelt, dass es nicht gibt. Da legt einer 100 Euro ein, oder schießt Kapital vor, kriegt hier 10 Euro Zinsen, hat danach 110. Und jetzt ist die Frage, sind die 10 Euro viel? Ja? Und jetzt ist die Frage, wenn jemand, der nur in Geld rechnet, wo kriegt er einen externen Maßstab her, ob das viel oder wenig oder genug oder vielleicht zu viel ist. 10 Euro klingt nicht nach viel, aber die können wir die Kaufkraft von 10.000 Euro haben. 10.000, das wäre schon so meine Rente. Mit 10 Millionen, das wäre der Gewinn des kleinen Industriebetriebs. 10 Milliarden, das wäre schon ein Großkonzern. Der würde sagen, 10 Millionen ist viel zu wenig. Ja. Wo kriege ich jetzt einen Maßstab her? Und jetzt greifen die Ökonomen zu der grandiosen Intelligenzleistung und schreiben als Bezugspunkt für den Zins- oder Geldgewinn in Geld, schreiben sie ebenfalls einen Geldbetrag hin. Sie teilen nämlich den Zins durchs Kapital. Ja, das ist natürlich eine doppelte Sinnlosigkeit. Jetzt habe ich eine dimensionslose Zahl, da stehen 10%, sind 10% viel. Ja, Problem ist nur verschoben, aber es scheint, dass das nichts mit Geld zu tun hat. Das ist eigentlich der Grund, weshalb man das macht. Zu 10%, ja 10%, 20% der notwendigen Kalorien, 20% ist mehr als 10%, ne? Sind aber 20% der erforderlichen Kalorienzahl auch mehr als 10% vom Einkommen des Bill Gates. Ne? Also das ist, diese Formel muss, also es steckt aber in der noch ein zweiter Klops drin und der repariert das scheinbar, indem man nämlich ein Jahr weitergeht. Dann haben wir einen zweiten Sparer und dem passiert, was dem Thomas Kunitz passiert ist, der ist am entscheidenden Tag krank und kann nicht zur Bank gehen und das abheben. Also was am 1. Januar des Folgejahres ist, wissen wir nicht, aber ein Jahr später geht er hin und da findet er 21 Euro und jetzt zahlt er die 21 durch die 100 oder vielleicht sollten es nur 20 sein, wenn man nicht sieht, ob ich da verrechnet habe. Dann errechnete eine Rendite von 21%. Ja? Und jetzt sieht man, was für ein Blödsinn. Es ist eine Zahl ohne Einheit hinzuschreiben. Ich kann jede beliebige Rendite dieser Art erzielen, indem ich nur die Zeit wähle, einen passenden Zeitraum wähle. Und das wirft natürlich jetzt die Frage, übrigens, das ist ein Punkt, worauf mich der Klaus Peter mal vor langer Zeit mal aufmerksam gemacht hat, ja? Dass das eine Inkonsistenz ist. Es ist auch eine gravierende Inkonsistenz. Dass es eine gravierende Inkonsistenz in dieser Rechnung ist. Ja? Der Witz ist, die Sache lässt sich zurechtbiegen, wenn man als Rendite nicht 10% oder 20% oder 21% angibt, wie es hier links steht, das muss alles weg, sondern 10% pro Jahr. Und jetzt haben wir eine Einheit drin. Und jetzt stellt sich als erstes natürlich die Frage, warum braucht man dann eine Einheit? Das wissen wir gerade, sonst kann man letztlich nicht beurteilen, ob es viel, wenig oder man kann es überhaupt nicht beurteilen. Ja, es ist eine sinnlose Zahl, 10%. Warum taucht die Zeit da auf? Da haben wir auch so eine gewisse Idee. Irgendwie muss da wo produziert werden, da wird gearbeitet. Irgendwie spielt das eine Rolle, wie viel, also wie lange da gearbeitet wird. Das ist auch ganz plausibel. Auch Umwandlungen von Stoffen brauchen Zeit. Und vor allem die Zeit ist eine Einheit, die kann man auf alle diese Prozesse anwenden. Das ist ganz wichtig, alles, was sich in der Zeit abspielt, kann auch mit einer Zeitangabe versehen werden. Also deswegen eignet die sich auch dazu. Und die dritte Frage ist, warum ein Jahr? Und dazu kann man eigentlich nur sagen, dass da das Jahr steht oder dass das Jahr üblich ist, für die Gewinn- und Verlustrechnung als Zeitrahmen zu wählen, kommt daher, dass die Ökonomen seit Beginn ihres Aufkommens nicht mehr darüber nachgedacht haben, was sie eigentlich tun, ja. Denn das Jahr kann man noch als sinnvollen Zeitrahmen sehen im landwirtschaftlichen Kapitalismus. Ja, der läuft wirklich im Jahreszyklus ab, also landwirtschaftliche Produktion. Im Industriekapitalismus ist das vollkommen sinnlos. Da gibt es Zyklen aller möglichen Längen. Und auch die Kapitalvorschüsse, also das Kapital für Produktionsmittel, das Konstante, und das Kapital für Arbeitskraft, das Variable, die werden in allen ökonomischen Modellen, auf die man so trifft, konsequent in Jahresrhythmus vorgeschossen. Obwohl jedes Unternehmen monatlich zahlt oder sogar noch öfter. Aber dass die Zeit da auftaucht, das ist ein qualitatives Phänomen und das kann man also einen Schritt weiter denken. Warum die Zeit, was bedeutet das? Nun, irgendwas durch Zeit ist eine Geschwindigkeit. Ja, ich muss aber noch eine Sache vorweg schieben, nämlich die 20 und die 21. Ja? Wie kommt die eigentlich zustande? Also der hat im ersten Jahr hier 10%. Gab es 10% Zinsen, wenn die 100 Euro noch ein Jahr weiter stehen würden, dann käme noch mal 10 dazu, dann müsste hier eine 20 stehen. Aber der hat ja nicht abgehoben. Das heißt, die 10, die sind hier schon dabei und fangen in dem Augenblick auch an, sich zu verzinsen. Und die 10, die werfen dann in einem Jahr 10%, also diesen einen Euro ab.
Es ist eine völlig lächerliche, Kleinigkeit eigentlich, wenn man sich das überlegt, hat aber eine gewaltige Folge, wie wenn man das über die Zeit hinwegschreibt.
Warum wird das akkumuliert? Akkumuliert, und jetzt kommt wieder der erste Punkt vom Arbeitswert- und Produktionspreis, akkumulieren tun die Kapitalisten aus Konkurrenzgründen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss ständig die technische Basis verbessert werden. Und aus dem Grunde muss permanent akkumuliert werden. Und das führt eben jetzt zu dem Phänomen, dass der Zins das Kapital vergrößert und das Kapital den Zins vergrößert und dass die so eine gerade beschleunigte Aufwärtsbewegung kommt. Das kann man sich auch ausrechnen. Ich habe das mal spaßeshalber gemacht, weil auch diese Zahlen werden häufig ausgerechnet und da gibt es irre Streuungen. Wenn man 1 Cent anlegt bei Christi Geburt zu 5%, ist bis 2020 ein Guthaben von 1,01 Euro entstanden, wenn man den Cent, wenn man die Zinsen jährlich abhebt. Wenn man sie nicht jährlich abhebt, dann erhält man eine Anzahl, also nach meiner Rechnung, von 800 Milliarden Goldkugeln in Erdgröße, das heißt etwa über 100 pro Erdbewohner durch diesen Zinseszinseffekt. Und dieser Zinseszins, das ist wie gesagt eben nicht mehr der Ausstoß der Maschine, sondern das ist der interne Zwang, der daher kommt, dass das Kapital ununterbrochen auf den Zins bezogen wird, also auf den Ertrag, auf den Profit und rückwärts und die sich gegenseitig hochschaukeln. Das führt zu dieser Art von irren Beschleunigung. Das hat übrigens auch noch eine zweite Wirkung. Die Tatsache, das beschleunigt sich in der Richtung unendlich, heißt, wenn man rückwärts geht, flacht sich das ab. Man kommt dann nie an den Nullpunkt. Man findet nie einen Anfang dieser Bewegung, ja. Gibt es in der Realität auch nicht. Ja. Grundsätzlich ist aber beide Bewegungen sind unverträglich mit der realen Welt. Ja. Die ständige Vergrößerung, der ständige Verbrauch, ja, das sind ja letztlich, wenn man es nicht investiert, sind das Konsumgüter, frisst irgendwann mal die Substanz der Welt auf. Ja. Das ist unvermeidlich. Das wäre aber immerhin noch verträglich mit Arbeiten. Ja? Wenn jährlich dieselbe Mehrarbeit geleistet wird, kann man auch jährlich dieselbe Menge rausholen. Das wäre nur unverträglich mit der physischen Welt. Das hier ist auch unverträglich mit der Arbeit. Denn das hier geht dann ebenfalls in Unendliche. Das bleibt nicht konstant 10 pro Jahr, sondern das wird immer, der jährliche Fluss hier wird ständig größer. Und das übersteigt irgendwann mal die leistbare Arbeit, denn die ist endlich. Ja. Spätestens wenn alle Leute 365 Tage 24 Stunden täglich arbeiten, ist Schluss, dann lässt sich die Arbeit nicht mehr weiter steigern. Und das führt uns jetzt dazu, was eigentlich das bedeutet, dass man hier diese Flussgröße hat, ja, und die Zeit da drin hat. Also irgendwas durch Zeit ist ja bekanntlich eine Geschwindigkeit, also Weg durch Zeit kennt man das. Und jetzt stellen wir einfach mal die Formel ein bisschen um und schreiben das Jahr mit rein. So geht es richtig. Da haben wir also Gewinn pro Jahr durch Kapital. Das kann man ein bisschen nach Bruchrechnung umgruppieren. Gewinn durch Kapital, das ist der Zuwachs an Kapital in Einheiten des Kapitals, also der relative Zuwachs, hier 10% pro Jahr. Klingt relativ harmlos. Und jetzt drehen wir es um. Jetzt stellen wir das auf den Kopf, also Kehrwertbildung. Kapital durch Gewinn pro Jahr, das ergibt Kapital durch Gewinn mal Jahr. Wenn das Kapital also das Zehnfache des Gewinns ist, dann steht da 10 Jahre, das ist genau der Zeitraum bis zur Kapitalverdoppelung. Wenn ich jetzt Akkumulation zulasse, dann geht das nur noch schneller, das lasse ich jetzt mal weg und rückwärts findet man den Nullpunkt nicht. Aber die Formel hier mit dem Jahr, das bedeutet jetzt, die Rendite hat überhaupt nichts mit viel zu tun, denn den Euro, den haben wir ja rausgekürzt. Zins in Euro durch Kapital in Euro, geht die Einheit weg, bleibt eine nackte Zahl übrig. Das Einzige, was noch drin ist, ist ja, und das ist das Tempo, mit dem das sich seinem Untergang nähert, ne, indem es sich selber auffrisst. Ne, es dürfte ziemlich klar sein, dass die Ökonomen auch keinen gescheiten Begriff von Geld haben können, wenn sie ihre wichtigste Erfolgsgröße, nämlich die Rendite, so definieren, dass das Geld dabei sich herauskürzt und einfach verschwindet. Und deswegen sehen wir uns jetzt mal an, was ein Ökonom hier zum Geld sagt. Danach höre ich dann auf. Das ist dann also
Schade, man kann da stundenlang drüber reden, aber...
Du sagst uns dann aber schon, was du untergehst.
Ja, also das, und zwar nie, von Josef Schumpeter. Schumpeter ist zusammen mit Hayek und Mises, sind die drei bekannten, das sind Vertreter der sogenannten österreichischen Schule, spätes 19. Jahrhundert. Die haben, die vertreten gewissermaßen so eine Linie in der Neoklassik oder wie Marx sagte, Vulgärökonomie, die weniger Rechnen und harte Fakten wie die Angelsachsen, sondern mehr deutsche Kultur, ja, und deutsche Ideologie und ähnliche Elemente verfolgen, also hohe intellektuelles Niveau, ja, sind heute sehr beliebt bei Marktradikalen als Bezugspersonen, ja, die hätten es richtig erkannt. Kann auch sagen, kaiserlich und königlicher Liberalismus. Also dieser Josef Schumpeter schreibt da also was zu. Und zwar das hier. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Habilitationsschrift, mit der man die Qualifikation zum Wirtschaftsprofessor nachweist. Messen wir alle Güter mit ein und derselben Maßeinheit, zum Beispiel in Geld, und seien QA, QB, QC die Mengen der drei Güter ABC und so weiter, dann haben wir die Gleichung und dann geht es weiter. Gleichungspflicht, es kommen ungefähr 5 oder 6 vor in dem Buch, aber einige müssen sein. So, was heißt das jetzt? Na, das heißt zunächst mal, dass er sich doch schon eine Menge Gedanken um Geld gemacht haben muss, denn das steht auf Seite 130. Ja, und da wird er sicherlich erklärt haben, was Geld ist und wozu das dient und wozu es noch gut ist. Und das steht dann tatsächlich da in der Fußnote. Ohne das Geld bereits eingeführt zu haben, machen wir hier von einem Momente Gebrauch, dessen Brauchbarkeit auf der Hand liegt und das leicht zu verstehen ist, ohne in die theoretischen Schwierigkeiten der Sache einzugehen. Ja? Das heißt, er hat noch kein einziges Wort über Geld geschrieben in dem Buch. Ja? Wenn man das mal übersetzt, dann heißt das hier, heißt das Zitat oben, wenn alle meine Vorurteile über Geld stimmen, dann müsste folgende Gleichung erfüllt sein. Und die Erklärung der Fußnote, die kann man dann so deuten, dass da stehen könnte, Sie können an den Leser gerichtet, Sie können aber auch Ihre eigenen Vorurteile weiterverwenden. Und jetzt sehen wir uns mal genauer an, was er da geschrieben hat. Ja? Das ist nämlich dann auch mal interessant, das im Detail zu verfolgen. Ja? Sehr naheliegend, wissen wir, machen wir jeden Tag, kostet das 5 Euro, 10 Euro, ja, 8 Euro, gut, dann kaufen wir es. Ja? Haben wir es gemessen, als 8 Euro wert und das gleich entscheiden, Geld ist immer dabei, ne? Machen wir 8, machen wir 10 Euro. Ne? Also das machen wir alle tagtäglich. Und wie ist das? Ja, messen wir alle Güter mit einer und derselben Maßeinheit, zum Beispiel in Geld. Da habe ich jetzt mehrere Sachen farbig und mit Unterstreichungen markiert. Das fangen wir mal an mit dem zum Beispiel. Was könnte man denn sonst nehmen, außer Geld, um alle Güter zu messen? Offensichtlich nichts. Ja? Das heißt, dieses schöne kleine zweibuchstabige Wörtchen hier verschleiert, was hier passiert, nämlich, dass man etwas konstruiert, das Geld, was es in der Realität überhaupt nicht gibt und was Eigenschaften hat, die es in der Realität gar nicht gibt. Aber das ist zum Beispiel, ne? Wir können genauso gut, was weiß ich, nehmen. Ja? So, dann messen wir alle Güter. Ja? Jetzt messen wir mal was. Also messen wir zum Beispiel einen Bus. Was könnte dabei rauskommen? Länge, Breite, Höhe, Masse, Motorleistung, Höchstgeschwindigkeit nicht, aber Spritverbrauch und Anschaffungskosten natürlich. Man kann keine Güter messen. Man kann Eigenschaften von Gütern messen. Und zwar auch nur ganz bestimmte, nämlich die, die sich, die quantifizierbar sind. Also etwas, wo zwei Busse dann wirklich das Doppelte dabei rauskommen. Ne? Die Höchstgeschwindigkeit eignet sich deshalb zum Beispiel nicht. Ne? Ja? Also wir können nur Eigenschaften von Gütern messen. Ja? Ich habe hier meine Dienstleistungen. So, dann messen Sie in ein und derselben Maßeinheit. Ja, mit oder in? Ist Geld eine Maßeinheit? Wüsste ich nicht. Also wenn wir den Bus messen, dann würde ich einen Meter vermuten, ja. Aber nicht Zollstöcke, ja. Die Zollstöcke und das Geld sind Instrumente, mit denen gemessen wird. Wenn ich den Zollstock 5-mal anlegen muss, sage ich, das Ding ist 5 Meter lang. Wenn ich 5 Euro geben muss, dann wird damit festgestellt, dass das im Markt 5 Euro wert ist. Tauschwert von 5 Euro besitzt, ja. Also hier wird das Instrument mit der Maßeinheit verwechselt und deswegen habe ich hier auch mal den Titel der Arbeit dazu geschrieben. Diese Habilitationsschrift heißt also das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Es müsste dazu stehen und Methodik, ne? die fehlt also noch ersichtlich. Ne? Und das hier ist die Analogie, die also wirklich, die zwar sehr blödsinnig klingt, aber nicht blödsinniger ist als das. Messen wir alle Dienstleistungen mit einer und derselben Maßeinheit, zum Beispiel in Zollstücken. Ne? So, ne? Das kann man jetzt mal richtig stellen. Ne?
richtig müsste es heißen, bestimmen wir die Tauschwerte aller Güter in ein und derselben Maßeinheit. Zum Beispiel als die Eurobeträge. Ja, das ist die Einheit, Euro oder Meter, wenn ich nicht Geld oder Zollstock, ja, die in dem von mir für richtig gehaltenen Preissystem für sie zu bezahlen wäre. Ja, andere Ökonomen haben da andere Meinungen. Ja. Dann müssten sie die folgende Gleichung erfüllen. Da ist es der nächste Klops, den ich in der letzten Folie noch nicht rausarbeiten konnte. Es entstehen aus Messungen natürlich keine Gleichungen, ja, sondern da entstehen Daten. Eine Gleichung ist ein theoretisches Konstrukt, das enthält Vermutungen von mir, das enthält vielleicht eine Hypothese oder ein Vorurteil oder sonst was. Aber es ist was völlig anderes. Die Daten erfüllen möglicherweise die Gleichung. Der Meinung kann ich sein. Ne? Dann müssen Sie die folgende Gleichung erfüllen, die Daten. Ja gut, es kann sein oder auch nicht. Nichts ausgesagt ist damit über die von meinen Kollegen für richtig gehaltenen Preise und was dabei rauskommt. Und die Analogie hier unten wäre jetzt, es messen wir nicht mehr Dienstleistungen und nicht mehr mit Zollstücken, sondern wir messen alle Entfernungen und räumlichen Ausdehnungen in ein und derselben Maßeinheit, zum Beispiel in Meter, da können wir auch Kilometer nehmen, dann haben wir eine metrische Landkarte und keine Gleichung. Ja? Und ob da irgendwo Öl liegt, das sieht man daraus auch nicht. Weil die Abstraktion, eben das Messen, erfordert immer die Reduktion auf einen ganz engen Aspekt der Realität. Und das ist auch das, was dann mit der Arbeit gemacht wird. Ja? Da wird der Mensch im Prinzip völlig reduziert, ja, mit der Vorstellung von der Arbeit. Ja, ne? Geld, ja, vielleicht man sollte, wenn man vorhin schon die Neoklassik und die Marxisten, sollte man jetzt die Alternative nochmal zu Wort kommen lassen. Aber da mache ich wirklich Schluss. Das ist also Christian Felber, der gehört zur Attac, ist sehr prominent, schreibt sehr erfolgreich Bücher, zumindest in Österreich. Und der erfacht sogar, also Freunde von Attac haben es mal geschafft, ihn in ein Schulbuch zu lancieren, als einen der 5 größten Ökonomen der Geschichte, neben Marx, Keynes, Hayek, das ist ein Österreicher, ja, wie der Schumpeter, und dem Friedman, also dem Monetaristen aus Chicago. Ja. Das hat einen ordentlichen Aufstand der Ökonomen gegeben, ja, das kann man in der Presse schon nachlesen. Also er schreibt hier etwas, was wir alles im Alltag kennen, ja, mit Geld wird Gutes gestiftet, es erleichtert uns einen Anteil, wir können uns was kaufen. Wir haben, wenn wir Geld, dann haben wir für eine Ware, das Geld verdienen wir, indem wir arbeiten und da stellen wir auch noch was Gutes her. Also rundum, ja, alles in Harmonie und perfekt klappt das. Die einzige Frage ist natürlich, ob es genug Geld gibt. Ne? Denn in der Zeitung steht laufend, dass es zu wenig Geld da ist. Das steht eigentlich fast tagtäglich in der Zeitung. Ja? Also mal schauen, was er dazu sagt. Es gibt zu viel Geld. Ja? Damit gibt es auch zu viel Gutes. Ja? Oder nicht, ja? Wie ist das zu erklären? Naja, man sieht hier einen kleinen Unterschied. Es ist eigentlich nicht Geld, sondern das zu viel ist das Kapital, ja? Jetzt stellt man sich die Frage, wie sich Kapital und Geld verhalten. Da hat also der Marxist Klaus Müller einen schönen Satz geschrieben in seinem Buch, ja? Der voll erschöpfend ist, ja? Es gibt Geld, das zugleich Kapital ist, wie es auch Kapital gibt, das zugleich Geld ist. Da dürfte alles klar sein und man versteht sofort die Funktionsweise. Und man versteht vor allem, warum es sowohl zu viel als auch zu wenig gibt. Ja? Und das stellt der Felber dann auch klar, das kennen wir auch, wie er da argumentiert. Denn er ist hier formuliert er neu die Marx'sche These vom Fall der Profitrate. Ja? Es ist nur, die Unternehmen können einfach nicht genügend erwirtschaften, weil das Finanzvermögen ein immer größeres Vielfaches der Wirtschaftsleistung ausmacht, können die Unternehmen nicht hinreichend an die Finanzbranche ausschütten, also sprich Profite erwirtschaften und auszahlen. Ja? Und dann sagt er, es gibt zu viel Kapital, das nach Verwertung strebt. Der Marx hat gesagt, es gibt nicht mehr genug Profit für das Kapital. Ja? Also man kann das rückwärts oder vorwärts drehen, ja? Die zirkuläre Beziehung zwischen Kapital und Profit kann man rückwärts und vorwärts nehmen. Aber es ist noch wieder ein Klops drin, also es ist erstaunlich, dass es nicht mehr Leute gibt, die das sehen. Das Problem ist, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaftsleistung nicht ausreicht, ja, um genügend Geld auszuzahlen. Wirtschaftsleistung ist nichts anderes als Produktion. Man müsste also mehr produzieren, um das Kapital mit genügend Profit zu bedienen. Dazu braucht man Produktionsmittel. Und was ist ein Produktionsmittel? Hier steht's, hier ist das Produktionsmittel Geld. Jetzt bräuchten wir also mehr Geld, um die Profitrate zu retten. Und das ist ein klassischer Fall, wo ich ganz ziemlich am Anfang gesagt habe, viel ist ein qualitativer Begriff. Es muss auf irgendeinen Bezug hergestellt werden, an dem beurteilt wird,
was viel und was wenig ist. Und das ist natürlich absurd, das Geld als Produktionsmittel bezeichnen, ist natürlich absurd. Aber so wie es da steht, fordert er jetzt hier wieder, dass es mehr Geld gibt, nachdem er vorhin gesagt hat, es gab zu viel Geld. Ja. Ich glaube, dann sollte man mal Schluss machen, weil das in das Uferlose führt. Ja, dann industrielle Gewinnrichtungen auseinandernehmen, das hat keinen Zweck. Da machen wir dann mal Schluss und führen eine Diskussion. Ja.
Das heißt, was reingeht an Kapital, an CV, muss aus der Gesamtwirtschaft hinten auch rauskommen. Und wenn dann noch was dazukommt, dann ist das mehr. Nämlich mehr als das Kapital. Und das ist relativ einwandfrei. Das kann man auch physisch fassen, dann ist das mehr Produkt. Das kann man als den Geldbetrag fassen, der dafür bezahlt wird für die Summe dieser Güter pro Jahr. Oder man kann es als den Teil der Arbeit fassen, der nicht zur Reproduktion dient, sondern gewissermaßen frei verwendet werden kann. Ne? Wobei das mit dem Beziffern in Arbeitswert, das halte ich für sehr kritisch. Aber dass länger gearbeitet wird, als zur Reproduktion nötig ist, das sieht man schon daran, dass außer den verschlissenen Gütern, die ersetzt werden, noch weiteres ans Tageslicht kommt und irgendwelche Verwendungen zu fließen.
Das heißt, das ist eine quantitative Größe, die man nicht so leicht quantifizierbar ist.
Es wird immer schwieriger, immer unsinniger auch. Man muss sich immer mal sehen, der Sprung von der Arbeitszeit des Arbeiters zur Arbeitszeit der Ware ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Aber steht es nicht schon Geld ohne Wert, so in etwa?
Ja, es kommt immer mehr Geld in die Welt, um dieses Mehrprodukt zu realisieren. Das ist der Witz.
Ja, aber ich meine nicht nur das, sondern dass der Bobby da, also der Robert Kurz da einen Unterschied gemacht hat, gerade was diese Kritik des methodologischen Individualismus angeht. Was diese Ebene, sag's jetzt einmal mit meinen Worten, des Einzelkapitals ist und das gegenüber dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene. Und dass man das dann halt einfach nicht rechnerisch dann von eins zu eins umsetzen kann, also auf diese gesamtgesellschaftliche Ebene. Und dass da eben das mit der Quantifizierung ja dann gerade nicht hinhaut.
Es gibt die Aufspaltung der Produktion in verschiedene Etappen. Ja, da kann man das am besten deutlich machen. Ein Kapital schießt Geld vor für die Produktionsmittel und für die Arbeitskräfte. So, es kauft die Autoindustrie also für 1 Million Blech und das muss sie auch vorschießen. Was steckt in der Million drin? Da steckt drin zumindest die Kosten der Stahlindustrie für ihre Vorprodukte und die Arbeitskraft oder die Ausgaben für die Arbeitskraft der dortigen Arbeiter. So, die gehen in die Kosten der Blechfirma ein und die muss mindestens diese Kosten abrechnen, einschließlich der Millionen Arbeitskräfte. Das bedeutet, wenn man jetzt ein Gesamtkapital bildet, also die Summe aller Kapitale ganz einfach, dann geht die Million Lohn in der Stahlindustrie als konstantes Kapital der Autoindustrie ein zweites Mal hinein. Und wenn man sich das noch konsequenterweise überlegt, dann geht das ganze konstante Kapital letztlich auf mehrfach abgerechnetes variables Kapital zurück. Und das ist eine reine Aufspaltung der Produktionskette, die das bewirkt.
Finde ich nicht ganz korrekt, denn du hast doch in deinem Buch auch aufgezählt, diese Kornmodelle, ne? Wo am Anfang sozusagen die Korn-AG alles selber produziert, jetzt fangen wir an aufzuspalten. Dann gibt es also die Werkzeug-AG und die Messer-AG und so weiter und so fort. Wenn die Korn-AG alles was selber produziert, ne, dann muss sie natürlich auch den Teil Werkzeug und was auch immer da gebraucht wird, selber vorfinanzieren, wie sie es auch müsste, wenn sie es zukauft. Also dein Beispiel von der Automobilindustrie gerade eben, die Bleche. Ne? Wenn also jetzt die Daimler-AG oder die Volkswagen-AG der Meinung ist, die Bleche noch selber walzen zu müssen, dann muss sie natürlich auch all das, was dafür gebraucht wird, an Arbeitskräften und Werkzeug und so weiter aufbringen. Ne?
Ja.
Das heißt, das muss ich sowieso, was ich tatsächlich, was doppelt aufgewendet werden muss, ist natürlich der Mehrwert.
Der auch noch, den habe ich
noch nicht. Nicht der auch noch, sondern genau der. Der muss zweimal aufgewendet werden. Alles andere müsste die Volkswagen AG doch auch aufwenden, wenn sie selber produzieren würde.
Nee.
Und dann stellt sich die Frage, warum macht die Volkswagen AG das denn überhaupt? Sind die bescheuert oder was? Ne? Ja, sind sie ja nicht, ne? Das gibt einen guten Grund, warum sie die Bleche zukaufen und nicht selber walzen.
Der gute Grund,
also obwohl es ein Irrsinn ist und obwohl du recht hast, dass sie den Mehrwert mehrmals finanzieren müssen, ist aber offensichtlich durch die Auslagerung es sozusagen kostengünstiger geworden.
Also erstens, das geschieht natürlich nicht so, dass die sich entscheiden können, ob sie jetzt ein Vorprodukt selber herstellen oder ob sie es kaufen, sondern es ist, die Arbeitsteilung führt zu höherer physischer Produktivität, wenn eine Stahlfirma 8 Autowerke beliefert, als wenn jedes seine eigene Fläche walzt und möglichst auch sein eigenes Erzbergwerk betreibt. Das ist schon klar. Es etabliert sich also eine Praxis, der Arbeitsteilung, die dann so führt, dass es getrennte Branchen gibt. Ne? Aber der Punkt ist, dass die Arbeit, die geleistet wird, die, sagen wir mal, in den Vorprodukten steckt, die wird einfach transferiert. Da ändert sich nichts dran, wenn die Produktion zusammengelegt oder getrennt wird, davon abgesehen, dass das physisch natürlich nicht geht, weil die Konkurrenzfälle dafür sorgen, dass man sich dem üblichen Standard anschließen muss. Ne? Aber der Verkaufsprozess würde nicht stattfinden. Die Arbeit geht irgendwie durch die Kette durch das Endprodukt. Aber die Kosten, woher kommt denn das konstante Kapital? Das ist auch erarbeitet worden. Da steckt die Arbeit von davor drin. Und wenn das zweimal verkauft wird, dann wird das, was drinsteckt, zweimal abgerechnet. Ja, wenn man den Neuwert bildet, ja, also den Arbeitswert, den Neuwert im Sinne von Arbeitswert, der besteht nur aus M und V, weil das C sich aufhebt, das ist ja hinterher drin. In dem M und V. Aber in der betrieblichen Rechnung wird das C separat abgerechnet, muss separat als Kapital vorgeschossen werden. Und das ist eine reine Folge der Spaltung des Prozesses. Man muss sich das einfach mal in so einer Tabelle aufschreiben und die Geldflüsse, dann sieht man, da tauchen welche auf, die sonst nicht auftauchen würden.
Also ich hab so ein Problem mit der Ebene, die du jetzt aufgemacht hast, Knut. Oder über die jetzt so diskutiert wird, weil das ja eigentlich so eine Ebene ist, ja so eine formallogische Ebene sozusagen, wo man dann halt den Marxisten oder auch den VWLern halt vorrechnet, dass ihr eigenes Zeug dann eigentlich auch nicht logisch ist oder sowas. Also ihre eigenen Mittel auf sich selber in gewisser Weise angewendet. Also so habe ich das verstanden. Und diese ganzen Sachen, also das mit den Sparten, was du da gesagt hast und diese ganzen Operationen, wo kommt dann da noch hinten was raus und warum macht der Kapitalist da, warum kann er das nicht selber produzieren oder muss er das woanders kaufen oder sowas oder herholen. Ich meine, das ist ja eine rein strukturelle Ebene. Was da irgendwie total rausfällt, das ist natürlich die Strukturkategorien bei Marx, also so sehe ich das prinzipiell. Das ist das Besondere an ihm, dass die zugleich Prozesskategorien sind und dass das eben nicht was ist, wo ist dir das alles dann klar auf dieser, das ist ja, aber du hast ja relativ einfache Ebene aufgemacht, Knut, jetzt so, ne? Also so, und dass du das dann alles auf dir abhandeln kannst. Weil riesige Stücke, also so, wo Marx diesen Kapital, diesen Prozess und diesen Charakter des Kapitals entfaltet, die bleiben ja da raus. Das ist ja Abstraktion, die dann in der Diskussion jetzt da gemacht wird. Und wo ich glaube, dass man dann, wenn man das so macht, dann sozusagen diesen VWLern oder ja, auf der Ebene von diesem Klaus Müller dann selber sich dauernd bewegt und dann schaut, ja, haut es jetzt da logisch hin oder haut es jetzt da nicht hin und kann man dann mit den Begriffen was machen oder kann man jetzt mit den Begriffen nichts machen. Also, und wo ich halt denke, das mit der Arbeitswerttheorie und mit dem Ricardo und du hast ja dann auch gesagt mit Gerente und Grundbesitz und so, das war damals noch ein Fund, mit dem gewuchert werden konnte, sozusagen auch theoretisch, aber es war einfach empirisch der Fall. Ne? Und das sind halt so Sachen, also da sehe ich einfach die Beschränkungen, also so dieser ganzen Ebene. Und da denke ich, da müsste man geradezu einmal ja, in die Erkenntnistheorie einsteigen. Also immer Erkenntnistheorie als Erkenntniskritik als Gesellschaftskritik, wo man dann sozusagen das Denken, das man selber hat, dann ja auch zugleich in Frage stellen muss und diese Kategorien auch. Also eigentlich das, was du, Knut, gemacht hast mit diesen ganzen Autoren, das müsste man auch in Bezug auf sich selber machen. Und da käme dann halt was dabei raus, wo ja Marx nicht einfach irgendwo formallogisch oder sowas, sondern wo das ja, du hast einmal gesagt, hat der Klaus Peter mal gesagt, es geht, die Marx'schen Kategorien im Kapital sind keine Bestandskategorien, sondern Prozesskategorien. Das fand ich irgendwie ausgesprochen gelungen und das erzähle ich nämlich mittlerweile jedem, der es hören will und nicht hören will, dass du das gesagt hast und dass das mir meiner Meinung nach einleuchtet. Bloß kommt es in deinem ganzen Vortrag so nicht vor. Das wird nämlich ja dann doch bloß als Bestandskategorien letztendlich behandelt.
Ja, ich meine, man sollte überhaupt möglichst wenig versuchen, den Kapitalismus genauer und besser zu berechnen als die.
Ja, eben, ja, das meine ich
auch. Man sollte aufdecken, was für Blödsinn da drinsteckt. Jetzt ist der Punkt, wie kann man an die Ökonomie rangehen? An die
Ökonomie. Genau.
Das ist natürlich auch, ich habe das Beispiel mit der Brille gebracht, man wird es ja nicht los. Ja?
Ja.
Man merkt es im Wesentlichen nur, wenn es mal verboten wird oder durch eine Krise oder wenn Kapitalismus sich ändert, sprich der Optiker da eine Linse noch davor fragt, dann merkt man plötzlich, es ändert sich was.
Ja.
Der Punkt ist, dass man dann mal eben manchmal sieht, dass das, was die Ökonomen machen, ein haarsträubender Blödsinn ist.
Ja, ja, natürlich.
Und ich sehe auch nicht, wie gesagt, den Sinn da drin, irgendwie die Zahlen auszurechnen und genauer auszurechnen.
Ja, genau.
Sondern zu zeigen, dass man das alles in hoffnungslose Widersprüche, ja, und meistens auch noch in Destruktion und ähnliche Sachen führt. Ne?
Ja, aber ist das der Grund für die Krise? Oder ist nicht vielmehr der Grund für die Krise, dass immer mehr Arbeit durch Maschinen und Technologie ersetzt wird? Arbeit aber die Quelle des Reichtums ist,
ja,
und dann der Reichtum versiegt. Das vermisse ich ein bisschen bei dir.
Ja, im Weiteren noch genauso viel. Ja.
Also ich möchte daran anknüpfen, was wieder. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich habe deinen Vortrag, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also du hast den Samuelson gebracht. Ich habe mich dunkel erinnert in meinem Wirtschaftswissenschaftsstudium. Es gab einen Anti-Samuelson. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es gab Anti-Samuelson als Buch. Ne, so. Wir zeigen denen jetzt mal, wie es richtig gemacht wird. Also so war das Buch auch aufgebaut. Und dann hast du den Herrn Müller gebracht mit seinem ganz großartigen Arbeitswerttheoretiker Begriff. Also mehr Unsinn zusammenbinden kann man ja nicht wie in dem Begriff Arbeitswerttheoretiker. Das ist ja kaum möglich. Ich fand das sehr gut und ich möchte deshalb daran anknüpfen, weil ich glaube, man muss das wirklich so sehen von der Erkenntnistheorie, da kann man ja eigentlich in die Wertformanalyse der ersten 100 Seiten des Kapital einsteigen, im Grunde genommen. Hm. Also so habe ich das zumindest jetzt für mich mal reflektiert. Dabei habe ich dann auch festgestellt, oh, da hast du Lücken. Also da ist noch einiges, wo du mal wieder nachlesen musst, aber was Marx da macht, ist ja eine Kritik an einem gesellschaftlichen Verhältnis, was sich als Wert darstellt. Und dem geht er ja nach, auf diesen ganz verschiedenen Ebenen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund im Grunde genommen seines Vortrags gewesen. Das kam jetzt natürlich nicht so zum Ausdruck. Also ich gehe mal davon aus, du hast das unterstellt, dass das klar ist, dass das so ist. Das, was Marx gemacht hat, war ja eine Kritik durch Darstellung. Also indem er sich mit Ricardo beschäftigt hat. Er hat ja nicht einfach irgendwie jetzt angefangen, eine Theorie des Kapitalismus zu schreiben, sondern eine Kritik der politischen Ökonomie. Also eine Kritik des Kapitalismus an seiner Struktur und seines Prozesses. So habe ich das verstanden. Die Diskussion kam dann aber eben auf einer Ebene, die tatsächlich versucht hat, ja, wie machen es die Kapitalisten denn eigentlich? Dann können wir denen beweisen, sie sollten es eigentlich besser so machen. Das ist unmöglich. Weil das die Verfolgung rationaler, also irrationaler Ziele mit rationalen Mitteln, das ist sozusagen auch die Reflexion auf der theoretischen Ebene, bis heute geblieben. Du hast Beispiele gebracht, dass am Ende die Ökonomen, diese Art von Ökonomen, egal ob so Linkskeynesianer, Rechtskeynesianer, Monetaristen, Neoklassiker oder sonst irgendwelche neuen Verwerfungen sind, am Ende ihrer Ausführungen, wenn sie sich mit Theoriegeschichte beschäftigen, sagen, sie wissen bis heute nicht, was Geld und Wert ist. Das hast du ja auch mit Beispielen belegt. Das hängt damit zusammen, dass die versuchen, etwas zu rationalisieren, was nicht rationalisierbar ist, was irrational ist.
Ja, also, ich hab ein Element.
So habe ich das verstanden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir was jetzt hineinlege in deinen Vortrag als Hintergrund, was gar nicht da ist. Aber so habe ich das für mich jetzt gedeutet.
Also das ist äußerst schwierig, ja, weil die Elemente, die du gesagt hast, die Ökonomie verbessern und sie kritisieren, kann man so sauber nicht trennen. Erst dadurch, dass man sie nachvollzieht, sieht man, was für ein Blödsinn das ist. Und sobald man einen Blödsinn benennt, kann das als Verbesserungsversuch verstanden werden. Ne? Ich habe jetzt Folgendes, also für mich ist ja Folgendes da wesentlich. ich halte das Irrationale, ja, ist A, der Wahn, alles quantifizieren zu müssen, B, der Glaube, dass das geht, und C, dass man eine Einheit dafür hätte. Deswegen habe ich ja das mit dem zum Beispiel gebracht, ne? Das hier mit dem Tauschwert, also die Ökonomen, für die meisten Ökonomen ist Wert schlicht einfach der Tauschwert und sonst nichts, dass da etwas versucht wird, was in der Realität überhaupt nicht gibt, nämlich irgendwas zu finden, was überall drin ist, das gibt es nicht, ja.
Aber es wird unterstellt, dass es
ja, klar, natürlich.
Realabstraktion.
Deswegen müssen wir den Tauschwert und den Arbeitswert wie eine quasi physische Eigenschaft konstruieren. Wenn in einem Stück eins drin ist, sind in zwei Stück zwei drin. Das ist geradezu zwingend, weil das sonst nicht funktioniert. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Welchen Irrsinn hat es dann einen, so, wenn man schon sieht, das klappt mit den Waren nicht, ja, da so eine einheitliche Basis zu finden. Also es gibt in der Realität keine, ich muss die künstlich konstruieren, indem ich postuliere, alle Waren sollen einen Tauschwert haben. Und bei allem, was sie tun, soll der beachtet werden. Ne? Es ist in der bürgerlichen Gesellschaft ja sogar das Schenken und Vererben wird bestraft mit einer Steuer. Ne? Ja? Der Freelance zum Beispiel, das wird richtig religiös angefeindet. Um Gottes Willen subventionieren und eine Lohnerhöhung, unmöglich und irgendwas ohne Gegenleistung, das wird richtig religiös bekämpft. Ne? Also da sehe ich den Punkt, der Zwang, alles zu quantifizieren und einem quantifizierbaren Kriterium zu unterwerfen und der Glaube, dass das geht, dass es das überhaupt gibt, sowas. Und jetzt, wenn man den Arbeitswert nimmt, natürlich ist das verrückt, wenn man schon sagt, schon bei den Waren ist, oder bei den Dingen ist es so, dass ich die nicht auf einen Nenner bringen kann, sondern dass ich dazu was erfinden muss, dann gilt das nur für die Arbeit erst recht, ne?
Wen sprichst du jetzt an mit Arbeitswert? Wer hat das gesagt? Also wer nimmt das Wort in den Mund? Ich habe es jetzt von dem Klaus Müller, das ist klar, das müssen die machen. Genau. Ja. Weil bei Marx gibt es einen Arbeitswert nicht.
Ja, der spricht nur vom Wert und es ist oft unklar, was er jetzt meint.
Das ist auch deshalb, das muss auch deshalb unklar bleiben, weil es in ihrer Zeit, er greift dann ja zu so merkwürdigen Begriffen wie Transsubstantiation oder trinitarische Formel.
Ja, dann macht er sich lustig über die drei Gesellschaftsklassen.
Nein, ich glaube, das ist kein Zufall, dass er zu solchen, da tauchen noch andere, Fetischismus ist auch ein religiöser Begriff ursprünglich gewesen. Damit sozusagen, das ist der Punkt, an dem er versucht zu beschreiben, wie irrational diese Verhältnisse sind. Da kommt greift er zu solchen Mitteln. Ja, also so sehe ich das. Und Arbeitswert. Na, bei Arbeitswert denkt man ja sofort, da kann man ja schön ausrechnen und so, also das kann man ja auch gerade mit Klaus Müller und seinen Vorläufern, also Stalin, na, also das kann man ja wunderbar auch alles nachlesen, die versucht haben, also wir wenden jetzt die Arbeitswertlehre auf den Aufbau des Sozialismus an. Na. Und das versuchen die bürgerlichen Ökonomen eigentlich immer im Übrigen auch. Na. Also die sind sich sogar viel ähnlicher, als sie selbst voneinander glauben, dass sie.
Die Gemeinsamkeit ist letztlich immer der Versuch, alles auf Geld.
Also ich will auf den Punkt raus, dass es sich hier wirklich um eine Kritik handelt an irrationalen Verhältnissen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil sonst fängt man an, selbst in diesen Kategorien zu denken. Also so habe ich deinen Vortrag jetzt verstanden, die Irrationalität vorzuführen.
Ja, genau.
Die inneren Klöpse sichtbar zu machen. Ja. Ja. Und zwar Sachen, die man gar nicht glaubt. Ne? Also die gesamte Wirtschaftsmathematik ist mathematisch falsch. Nur auf verschiedenen Ebenen. Das ist ein relativ einfacher Fall mit diesen Arbeitswertrechnungen. Ja? Der ist nur mit Schulmathematik nachzuvollziehen. Ne? Weil für einige andere Sachen braucht man erstes Semester Mathematik oder zweites oder drittes Physik. Ja? Dann sieht man das auch, dass das vollkommener Quatsch ist. Das schreiben auch Leute. Das ist ja gerade, insofern hast du völlig recht, das sind Glaubenssysteme. Es gibt x Geschichten, wo Ökonomen andere Ökonomen widerlegt haben. Völlig schlüssig. Ja? Die wären, wenn das eine naturwissenschaftliche Abhandlung wäre, wären die tot. Nein, das kommt einfach wieder hoch. Der Müller ignoriert einfach, was man ihm da vorhält. Ne? Und der Samuelson selber hat in den 50er Jahren schon einen langen Artikel geschrieben, wo er nachweist, dass die Nutzentheorie mathematischer Blödsinn ist. Also die Vorstellung von Grenznutzen und dem daraus zu errechnenden Nutzen, ja? Nutzenfunktion, dass das kompletter Blödsinn ist. Der Samuelson persönlich, das taucht immer wieder auf, das wird immer wiederholt und aber man muss es eben konkret machen und sagen, hier sind genau die Klöpse. Man kann ja auch nicht aus der Gesellschaft rausspringen. Ja? Ne? Die Tatsache, dass also eine gewisse dass die Mathematik ein wichtiger Faktor geworden ist, da kommt man nicht drum rum. Und das Argument, was ihr macht, ist mathematischer Blödsinn, ist wirksam. Ne? Und das ist vielleicht nicht hinreichend. Ja? Und man muss dann sich dann fragen, warum ist das Blödsinn? Oder warum nehmt ihr hier Mathematik? Und warum scheitert das? Ne?
Von Marx gibt es mathematische Exzerpte aus 1882, glaube ich. Und er ist auch ein Jahr später gestorben. Ich weiß nicht, ob es woran es am Ende, aber was ich noch anspreche, irgendjemand hat gesagt, Entschuldigung, mit dem Kollaps.
Ja.
Also das kann man wieder glauben.
Ja. Ist das der Grund? Also die Begriffe.
Nicht nur der Grund, wie stellt sich dieser Irrationalismus, also da hast du einen Samuelson genommen, den Klaus Müller. Ich sage mal, das sind historische Gestalten aus den 50er, 60er, vielleicht noch 70er Jahren. Da hat sich in der Zwischenzeit.
Der Müller ist noch aktuell, der Samuelson ist vor 2009.
Also aktuell, der lebt noch.
Der ist 95 Jahre alt geworden ungefähr.
Ja, also der Müller lebt noch. Aber das sagt ja nichts aus über die Relevanz seiner Theorie. Also, ich finde das eine interessante Frage, was wird jetzt eigentlich in der Ökonomie und wie diskutiert? Also hat sich das verändert? Ja, wir wollen ja über Kollaps der Modernisierung hier irgendwie auch sprechen. Das ist ja das Motto dieser Veranstaltung. Der Titel dieser Veranstaltung, also wie stellt sich das heute dar? Also das waren jetzt doch Ausflüge in die jüngere Vergangenheit. Klaus Müller datiere ich also von seinen Gedanken her in die 60er und 70er Jahre.
In die DDR, ja.
Definitiv.
Schreibt er auch.
Und das trägt er weiter. So, was ist jetzt? Also so habe ich das verstanden.
Also auch ja gut, also der Vortrag ist ja zum Kollaps ökonomischer Begriff.
Genau.
Insofern ist Knut sein Thema gerecht geworden. Aber die Gegenfrage ist, ist das denn die Ursache für die kategoriale Krise des Kapitalismus, dass die bürgerlichen Ökonomen Wert und Preis verwechseln? Und da würde ich mir selbst eine rhetorische Frage sagen,
ja.
Natürlich nicht.
Das ist ein Symptom.
Ja.
Das ist ein Symptom, natürlich. Das Ursache ist nicht. Die Ursache ist, dass dieses Prinzip nicht haltbar ist. Ständig muss alles mit allem abgerechnet werden. Denn die Vermehrung des konstanten Kapitals entsteht ja nur dadurch, dass in immer mehr im Produktionsprozess in immer mehr Teile zerschlagen wird, wobei jedes Mal eine Abrechnung stattfindet. Ohne dass die Arbeit sich dabei vermehrt. Ne?
Also trotzdem.
Abgesehen von der Monopolbildung von Google oder von den großen Internetkonzernen. Also da wird nicht immer mehr unterteilt, da wird immer mehr an sich gezogen. Gibt es schon Gegenargumente.
Ja, ich weiß nicht, wie die Abläufe sind. Es ist so, auch die Finanzindustrie, ja. Natürlich. Man kann das weiterspinnen. Man kann doch auch sehen, ja, wenn man diese Kategorie nimmt, dass es zum Beispiel günstig wäre, Produktionsketten kurz zu halten. Genau aus dem Grund. Ne? Es wäre auch möglich. Es ist auch günstig, die Arbeit zu verringern, weil den Aufwand für Arbeit kriegt man nie raus aus dem Ganzen. Der bleibt immer. Ja, der Mensch muss immer leben und das muss irgendwie abgedeckt werden. Ne? Wenn man das alles mal auf die Spitze treibt, dann kommt als Idealprodukt der Finanztitel. Extrem kurze Produktionskette, extrem wenig Arbeit, die als variables Kapital zu honorieren ist drin, kann beliebig teuer verkauft werden. Mit dem kann man nichts Gescheites anfangen, der kann niemals als Produktionsmittel eingesetzt werden, wo er wieder Kosten verursacht wird. Also Blatt Papier nehmen, Stempel drauf, 100 Millionen Euro, Produkt ist fertig. Das ist eigentlich das, worauf die innere Logik dieser Sache zuläuft. Ne? Das sehen wir ja inzwischen auch. Im Finanzwesen wird inzwischen mehr wird angeeignet als in der Industrie. Trotz Google und Microsoft. Ne?
Ich wollte mich jetzt nochmal anschließen an dieses Überthema, das wir haben, Kollaps der Modernisierung. Also etwas kollabieren kann ja nur ein Gebäude, das mal errichtet worden ist. Und wenn ich dann bei der GP verstehe, mit Beispielen mit Humbug aus mehreren Jahrhunderten, dann war da ja nie besonders viel an Gebäude. Insofern ja. Die Frage ist, wie viel ist da kollabiert überhaupt?
Ja, genau.
Also das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Ja? Oder wie, du hast ja da in deinem Kapitalbuch ja relativ genau auch dargestellt, wie die bürgerliche Volkswirtschaftslehre immer wieder reagiert auf den historischen Prozess des Kapitals. Also siehst du da, gibt es da sowas wie einen Niedergang? Weil für mich hat es jetzt so ausgedrückt, das wird das eigentlich eh nie.
Ja, also
das gehabt
haben, ja.
Also gegenüber Ricardo ist ein ganz klarer intellektueller Abfall festzustellen, gegenüber Marx. Das ist überhaupt kein Vergleich. Also auch der Seemülsen, ja. Das, man kann, ich habe das in dem, damals in einem Artikel da über den Bäcker und seine absurden Theorien vom Gleichgewicht umwerfen, auch mal ein bisschen beschrieben. Der Seemülsen hat noch wesentlich mehr Substanz als zum Beispiel der Manke. Ne? Seemülsen, da sieht man noch ein bisschen die Historie der ganzen Geschichte. Ja? Hier sieht man noch mehr, weil der Mann ist ein Außenseiter, in jeder Hinsicht. Ne? Also weltanschaulichen Außenseiter, beruflichen Außenseiter, hat keine Karriere gemacht, hat vielleicht kein Interesse daran und an großen akademischen Würden, da sieht man das wesentlich deutlicher. Aber die Leute kommen nicht mehr in die Funktionen. Die Leute, die heute in leitende Funktionen kommen, überall, das wird wirklich immer dümmer. Ne? Und das sehe ich auch in den Wirtschaftswissenschaften. Also ich meine, ich habe mich auch noch hobbyweise mit beschäftigt, aber wenn man so Artikel liest, wie zum Beispiel, was dann an Zeitungen geht, auch an renommierte Zeitungen, wie die FAZ, was da für ein Hartraum auf Fragestellen steht, das habe ich dann weggelassen, weil es jetzt zu viel Zeit
ist. Ist das zum Beispiel anders, als was in den 1860er Jahren in der bürgerlichen Presse publiziert wurde?
Das weiß ich, da habe ich mich nicht so mit beschäftigt. Ne? Damals war ja auch noch der Nachkriegsboom, ne? Da gab es auch nicht so sehr den Bedarf an theoretischer Debatte, der kam ja erst mit 68 auf.
Aber könnte man jetzt sagen, die Prämissen waren schon immer falsch, aber die Denkkraft nimmt deutlich ab in der Postmoderne.
Ja, die Prämissen dann immer, weichen immer weiter davon ab, was die Realität ist.
Und wie bestimmst du Realität?
Naja, was man so als Ergebnis sieht. Ne? Ja, ne, also ich meine, in der Wissenschaft wird ein Ingenieurwesen eine Maschine, die funktioniert. Ne? Das tut sie offensichtlich nicht mehr. Jetzt fangen wir die Corona-Geschichte an. Da hat man übrigens Geld ohne Wert. Das ist gerade der klasse Beispiel. Die Arbeit geht zurück, die Produktion geht zurück. Und was passiert? Es wird mehr Geld durchgeschleust, reingeschleust. Vom Staat, den es ja theoretisch auch nicht gibt, ja, in der Wirtschaftstheorie.
Ich habe eine Frage zu Lenin, denn du hast gesagt, das verschwindet in der Ökonomie oder auch in der Realität. Ist das weniger bedeutend? Also das habe ich nicht so ganz verstanden.
Die Umsätze, die heute Landeigentümer durch Vermieten von Grund und Boden, vor allem landwirtschaftlichen, machen, sind so gering, ja, dass man die in der praktischen Wirtschaftspolitik eigentlich vergessen kann. Natürlich hat er ein paar Wähler verloren, ja, aber zur damaligen Zeit war das nicht unbedeutend. Ne?
Aber andererseits wird ja, also wenn Rente entsteht, ja, wenn irgendwie Natur von jemandem angeeignet wird, oder ob das jetzt Boden ist oder eine Quelle oder...
Ja, und wenn das dafür bezahlt wird. Ne?
Später können es auch Immobilien vielleicht sein.
Ja.
Oder ich kann auch Grundstücke am Mond verkaufen, wenn ich die Lizenz zufällig dafür irgendwie in meine Hand gebracht habe. Meistens passiert ja, also hat man Land auch durch Gewalt und durch hierarchische Gesellschaften. Also das verhindert ja nicht aus der Realität, dass irgendwie Natur verwertet wird. Und ist es vielleicht auch deswegen verschwunden, weil es mit der Arbeitswerttheorie wieder gar nicht kompatibel ist, weil da einfach...
Naja, das ist ja so heutzutage, da musste ja das mit den ganzen Immobilien und mit dieser ganzen Finanzsphäre und mit diesen ganzen Defizitkreisläufen und Spekulation und so weiter und so fort mit einrechnen, weil das ist ja dann im Grunde genommen oft vermittelt mit diesen Sphären. Und es ist ja gar nicht mehr, wie jetzt bei diesem alten Rentenverhältnis, dann tatsächlich so ein schlichtes Verhältnis, da hast du den Grund und Boden und da hast du dann irgendwo so die Rendite oder irgend sowas, sondern das nimmt ja unglaubliche Vermittlungsumwege. Von daher haut es, glaube ich, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass das ganze Kapital da eigentlich fehlt jetzt beim Knut als Vermittlungszusammenhang.
Nein, eben, das ist meine Frage, verschwindet, ja, weil es eben auch nicht so berechenbar ist. Aber ist es eigentlich trotzdem da?
Weil es fiktiv wird.
Also ich finde das so richtig, was du sagst. Also das, wenn man jetzt zurückgeht in die Marx-Theorie, ist das ja die Ausbeutung des Mehrwerts in Profit, Grundrente und Zins. Also das ist der Übergang vom ersten zum dritten Band, überspringen wir mit dem zweiten Zirkulationsprozess. So. Und für Marx historisch stellt sich natürlich, der konnte ja jetzt erstmal nur von dem ausgehen, wie er das, also von der Empirie her, wie es sich zu seiner Zeit darstellte. Und da ist es genau so, wie du es beschrieben hast. Also dass die, allein schon von den Beschäftigungsverhältnissen war die Landwirtschaft bis zum Ersten Weltkrieg mit, also der größte, in Anführungszeichen, Arbeitgeber. Also das unterschätzt man oft in der Diskussion. Da war Industrialisierung und das war ganz groß. Und da war sofort die volle Industrie da bei mancher Lektüre, die man da hat. Und das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Und in der Tat ist es so, das spielt natürlich noch eine riesige Rolle, aber in einer historisch veränderten Form. Es wird ja gesagt, der Auslöser, das stimmt natürlich so nicht, aber der phänomenologische Auslöser der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 war der Immobiliensektor. Also das hat auch was mit dem Kreditsystem zu tun.
Ja, eben.
Aber tatsächlich verknüpft mit diesem Moment von Grund und Boden von Immobilien. Nicht mehr in Form der Landwirtschaft, aber ich würde auch die Landwirtschaft, die Agrarwirtschaft...
Geht oder Metalle, seltene Erden und so weiter.
Ja, ich würde das absolut nicht vernachlässigen wollen, aber durch die Entwicklung des Kapitalismus in den letzten 150 Jahren, dieser Aufbau der inneren Schranke, also das Erreichen dieses historischen Zeitraums des inneren Zerfalls, kann man das ja auch schon nennen, des allmählichen Zerfalls, verändert sich das natürlich. Das wird aber auch das ist in der Tat schwieriger zu beschreiben als zu Zeiten von Marx. Das wäre meine These. Es ist einfach viel schwieriger, weil diese ganzen Funktionszusammenhänge ineinander übergreifen. Und das hat was mit dem Krisencharakter zu tun, den wir seit 30 Jahren, 40 Jahren ungefähr haben. Damit hängt das zusammen. Und deshalb hat auch die ökonomische Theorie der Niedergang sozusagen, es gibt ja auch keine Schule mehr. Also früher haben sich die Monetaristen und die Keynesianer, die haben sich geprügelt. Ja, da kann man jetzt drüber reden und davon halten, was man will. Aber das waren erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Keynesianern auf der einen Seite und den Chicago Boys, also Milton Friedman und Hayek als Vorgänger auf der anderen Seite. Diese Auseinandersetzung gibt es doch in dieser Form gar nicht mehr. Das ist doch auch ein Sachen totales auch Hin und Her. Heute fühle ich mich als Keynesianer, je nachdem, was gerade steht. Ja. Und am nächsten Tag stehe ich auf, auch heute bin ich mal lieber Monetarist. Also das ist auch Ausdruck dieses Zusammenhangs. Ja? Das spiegelt sich ja geradezu wider in der ökonomischen Theorie. Das gilt übrigens auch noch für andere
wissenschaftliche
Sachen. Das ist ja auch interessensgegeben. Ne?
Und zwar, was mir in der ganzen Diskussion jetzt ein bisschen so ein Problem ist, weil du hast gesagt, irgendwo so dieses Problem ist, das Grundproblem ist im Grunde genommen, dass alles quantifiziert werden soll oder muss, dass das Denkprinzip sozusagen ist.
Ständig ausweiten.
Und das wirkt aber so ein bisschen, und da habe ich auch ein bisschen ein Problem mit dem, was du gesagt hast, Ralf, weil du nämlich gesagt hast über den Marx, dass er die Irrationalität aufzeigen wollte, ne? Also des Kapitalismus, oder wie man das, also Kapitalismus sagt er ja gar nicht, aber der Ökonomie auch und der politischen Ökonomie und überhaupt des Ganzen. Und da habe ich aber so das Problem damit, dass nämlich so diese ganze Problem des Kollaps wie verhält sich das mit diesen ökonomischen Kategorien, gewissermaßen bloß in so einer Art Ideenreich dann stattfindet. Ne? Also das ist dann im Prinzip die Denkform, alles muss quantifiziert werden oder so beim Knut. Ich denke aber, und ich habe das also eigentlich immer so gelesen bei Marx, dass er das mit erkenntnistheoretischen und mit wissenschaftlichen Kategorien versucht, was erfassen zu können, wo er dann selber irgendwie im Grunde genommen schon weiß, dass das nicht glatt geht. Ne? Das also so darzustellen. Und er hat aber dennoch für sich beansprucht, dass das Realkategorien sind. Mir fehlt die ganze Substanzproblematik jetzt in der Diskussion, weil gut, mit dem Arbeitswert, das mag irgendwie ein Problem sein, weil der Marx bloß von Wert geredet hat oder so. Aber es ist ja nicht so, dass das Ganze jetzt irgendwie in einem außergeschichtlichen, irgendwie quasi rein ideenmäßigen Raum stattfindet, sondern es hat ja wirklich was mit realen historischen Prozessen zu tun. Und das hat mir jetzt in der ganzen Diskussion halt schon gefehlt. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht gerade im Clinch mit diesen ganzen Materialisten da wäre heutzutage und so, würde ich ja fast irgendwo sagen. Also irgendwie mir fehlt da die materielle Dimension in unserer Diskussion jetzt. Also dass da ja tatsächlich was, das war ja dann tatsächlich so, also dass sich eben der Kapitalismus ausgebildet hat, dass die Leute irgendwie in Fabriken gelaufen sind. Das ist da ja tatsächlich, ich gehe schon davon aus, dass es sowas wie eine Arbeitssubstanz gegeben hat. Man darf das halt bloß nicht so verdinglichend sehen. Und die Krise ist ja dann gerade das, dass das abschmilzt. Und diese ganze Geschichte mit dem prozessierenden Widerspruch. Das ist ja, das macht ja diese Realität, Knut, von der du gerade gesprochen hast, Realität ist das, was ist oder was man sieht, ist ja auch äußerst problematisch. Irgendwie möchte ich da bloß auf meinen Aufsatz hinweisen, das Ende der Postmoderne und der Aufstieg neuer Pseudorealismen, also weil das mit dem Realitätsbegriff könnte man nämlich auch problematisieren, wenn man wollte. Und von daher ist mir das halt so in einem falschen Sinn esoterisch sozusagen, diese Diskussion. Und irgendwie muss ich es noch einmal betonen, also zu sehr irgendwie diese quantitative Ebene selber ernst genommen. Da fehlt im Grunde genommen so diese andere Dimension der Qualität im Sinne der Substanz auch. Der Arbeitssubstanz, aber auch der realen Geschichte. Also dass das ja nicht. Und der Marx, der war ja da gerade dazu gezwungen, was irgendwie in Kategorien, der hat ja auch Formen gebracht, der hat ja selber auch also wissenschaftliche, formallogische Operationen gemacht im Kapital. Auf der anderen Seite hat er aber auch gleichzeitig irgendwie aufgezeigt, dass es so eigentlich nicht geht und es ist ein Widerspruch im Kapital selber. Und ich glaube, dass der Widerspruch überhaupt nicht aufzulösen ist. Der ist nämlich gar nicht aufzulösen. Das ist nämlich der Witz und mit dem wird man leben müssen, also und mit dieser Aporie. Und das dann halt tatsächlich als die Marx'schen Kategorien, als Prozesskategorien zu sehen, im Sinne von Realkategorien. Und dass die sich auflösen mit dem ganzen, mit der ganzen und die ganze gesellschaftliche Wirklichkeit, die kapitalistische da halt verfällt. Und ich glaube, du hast ja am Anfang das Klaus-Peter-Zitat gebracht, ne? Also dass man mit den Mitteln operieren muss, also mit diesen wissenschaftlichen, obwohl man dann schon weiß, dass das eigentlich gar nicht geht, aber man kann da wenigstens die Fallstricke kann man sichtbar machen. Und ich glaube, da kommt man jetzt nicht raus. Und du hast jetzt auf einer bestimmten Ebene, hast du jetzt die Fallstricke aufgezeigt in deinem Referat. Aber da fehlt halt ganz viel und das muss man halt dann dazu sagen. Also diese ganze Vermittlung, also das Kapital als Ganzes zu sehen. Also ich meine jetzt die drei Bände und die ganzen Vermittlungsschritte und so.
Ganz kurz zusammengefasst, der Versuch, Sachen kompatibel zu machen und in Harmonie zu bringen, die es nicht sind. Ne?
Ja.
Das sehe ich als kürzeste Zusammenfassung.
Aber bei dir sehe ich da immer irgendwie so ein Trauerknot. Meine Güte, jetzt kriegen wir das nicht hin. Was machen wir? Müssen wir diese Kategorien nicht dann verwerfen? Bringt es überhaupt noch was? Und irgendwie, mir ist da dein eigenes Kriterium sozusagen nicht klar, warum du dann da jetzt was verwirfst oder warum du da was beibehältst oder und dann sagst du das mit dem quantifizierenden Denken. Da spüre ich einfach so eine Trauer, so ein. Und weil wenn du das mit diesen Widerspruchsebenen einziehst, dann hast du das Problem in dem Maße gar nicht, weil du dann gar nicht, also zumindest an Marx, den Anspruch stellst und dann sagst, ist der nicht selber auch noch, weil er ja dann auch mit formallogischen Kriterien operiert, ist der jetzt selber noch sauber sozusagen. Und kann man diese Kategorien dann verwenden?
Also das ist äußerst schwierig, und zwar, weil jeder ist ja hier in dieser Gesellschaft ausgebildet. Ne?
Ja.
Und hat auch eine andere Ausbildung hinter sich. Ja? Ne? Also ich habe mich damals angefangen, das ist ja so ungefähr 15 Jahre her, mit Ökonomie zu beschäftigen. Ich habe damals also die ersten auf den Homepage, und dann gerade da war auch die Spaltung, da kann man erinnern, also daran kann ich das auch gut datieren. Ja? Habe mir mal die alten Sachen auch reingezogen aus der Wertkritik. Und dann habe ich gedacht, du musst dich einfach mal mit Ökonomie beschäftigen. Ne? So, und der Hintergrund war, ich habe zwei Erfahrungen gemacht, die da einschlägig sind. Und ich meine, das eine ist, ich habe mich, mein Vater war Geschäftsmann, da gab es irre Streitereien in der Firma, also da braucht man gar nicht weiter. Also ich habe ihn fast das Beute machen und Kampf aller gegen alle 15 bis 20 Jahre lang in Real praktiziert. Ja? Zweitens, ich habe eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ne? Da sieht man sich natürlich sofort, man sieht die Modelle, die Struktur dieser Modelle an, auch ob das logisch und mathematisch überhaupt, es ist haarsträubend falsch. Ja? Ja. Also es wird immer deutlicher, je lang, genauer man da reinschaut. Aber das, natürlich ist das ein Ausschnitt. Ne? Marx war Philosoph, ja, von der Herkunft. Ne? Er war auch noch, er stammt aus einer jüdischen Familie. Ne? Das war also auch noch ein ganz besonderer Nachteil. Ne? Er hat sich da einer oppositionellen, in Anführungszeichen, Studentengruppe angeschlossen, diesen Linkshegelianern. Ja? Das spielt alles mit, wie man hinterher denkt und wie man schreibt. Ne? Aber die Tatsache, dass einer schreibt innerhalb von 10 Zeilen, das ist zu viel und das ist auch zugleich zu wenig. Ja. Das würde also in Chemie oder Physik eine Karriere kosten. Ja. Also, das könnte man sich nicht erlauben. Aber das kann man sich hier erlauben.
Ne? Ja, das glaube ich wirklich. Das tut mir auch gut, ja. Knut, dass du das so aufgezeigt hast. Mhm. Weil ja immer so, das sind ja dann immer so die bombigen irgendwo, so exakten Wissenschaftler irgendwie oder die Mittel zumindest. Und wo man dann immer, weil ich bin ja da in diesen ganzen Sachen gar nicht unterwegs, ich bin ja da in ganz anderen Gefilden, ja, da denke ich immer, boah, irgendwie, aber auf der Ebene, da haben die was drauf, irgendwie, da kannst du gar nichts oder so. Ne? Und wenn du das da jetzt halt so vorliest, irgendwie, dass das ja nicht einmal in Bezug auf sich selber stimmt, dann...
Der Witz bei der Geschichte ist nicht, dass man das widerlegen kann, das ist schon richtig, ja, aber es wird viel zu wenig, es wird viel zu viel geglaubt. Der Witz ist, dass es reichlich Widerlegungen gibt und trotzdem an den widerlegten Sachen festgehalten wird. Ja. Das ist ja das Verblüffende. Ne? Dieser Streit zwischen den Neoliberalen und den Marxisten, der begann in den 70er Jahren. Ne? Und der schlägt ständig neue Wellen und da wird ständig im Kreis herum derselbe Interesse geschrieben. Ne?
Also. Ich wollte in dem Zusammenhang nochmal wissen, wo kommt dieser Begriff der Arbeitswertlehre her? Ursprünglich.
Aus der Klassik letztlich. Adam Smith war der Erste. Okay. Das Erste, das habe ich jetzt auch weglassen müssen. Ja. Das Buch von Adam Smith fängt an, erste Kapitelüberschrift über die Arbeitsteilung. Und dann steht, die großen Fortschritte gehen offensichtlich auf die Teilung der Arbeit zurück. Ja. Und dann kommen 5 Kapitelüberschriften, wo jeweils Arbeitsteilung drinsteht. Mhm. Ne? Allerdings schreibt er nicht, was Arbeit ist. Ne? Er fängt mit der Teilung der Arbeit. Das ist auch ein interessanter Punkt. Das ist hier wie mit dem Schumpeter. Ne? Führt Geld ein, sagt, das machen wir was mit Geld, ohne dass ich bisher noch ein Wort drüber geschrieben habe. Genauso bringt Adam Smith die Arbeitsteilung ein, ohne ein Wort drüber zu verlieren, was Arbeit ist. Ja. Das ist ein ganz typisches Vorgehen übrigens. Ne? Also nach der Art, ich fange an mit meinem Vorurteil. Ne? Schlussfolgerung ist auch aus.
Er kann auch die Wertgröße nicht verstehen. Es fehlt, also da fehlt der ganze kritische Durchdringung fehlt. Ja, zu dem Arbeitswertbegriff, also das ist ein Begriff, der ist begründet worden, kontra Kritik der politischen Ökonomie. So habe ich das zumindest im Kopf. Ich aber kann das im Moment aber nicht sozusagen verifizieren, wie man so wissenschaftlich schon sagt.
Also als Reaktion, auf Marx.
Genau, oder? Das ist die Arbeitswertlehre, ja. Und die... Da steckt schon drin, die machen wir euch kaputt. Ja. Oder aber sie wurde im Sozialismus, in Anführungszeichen, real existierenden verwendet, nach dem Motto, wir wenden das Wertgesetz sozialistisch an und schaffen das sozialistische Geld und den sozialistischen Staat und vorwärts geht's. Also das ist, so habe ich das im Kopf. Ich kann nur nicht...
Das hatte ich auch vermutet, ne?
Also, das Wort stammt wahrscheinlich von Marx-Gegnern, ja. Aber die Vorstellung, man könne einer Ware ein definiertes Quantum Arbeit zuordnen, ja? Das hat er selber so geschrieben. Und ob das stimmt, das ist die entscheidende Frage. Nee, welches Wort man dafür verwendet. Ne? Also der Wortgebrauch, die Sprache, die ist chaotisch. Ich habe das mit Wertpreisbeispiel gebracht. Ne? Es gibt dann in anderen ökonomischen Schriften Wertpreise. Ne? Da fragt man sich auch, was damit gemeint ist. Und dann gibt es 2 Leute, die rechnen beide Wertpreise aus und stellen fest, dass die verschiedene Einheiten haben. Und dann setzt einer die gleich und dann sagt, ich könnte das gleichsetzen und dann schreibt er, ja, das kriegen wir hin, aber nur was die Zahlen angeht. Die Einheiten bleiben leider verschieden. Und das ist einfach wirr, ja. Also man muss aufpassen, man muss versuchen, was steckt eigentlich wirklich an Konzept dahinter. Ne? Und die Vorstellung, man könne jeder Ware ein konkretes Quantum Arbeit zuordnen, ja, die teile ich nicht. Ne? Egal, was da ist. Natürlich, man kann das als theoretische Annahme nehmen und dann Folgerungen daraus ziehen. Ne? Und kommt dazu irgendwelchen, meistens in der ganzen Menge Widersprüche.
Ne? Das wäre Klaus Müller.
Nee, der nicht. Der glaubt ja allen Ernstes, das geht.
Ja, ach so,
dann
habe ich gerade falsch verstanden.
Der glaubt es ja. Obwohl man es ihm vorgeführt hat. Ne? Ja. Der Witz ist, der zitiert sogar die Neo-Kardianer in diesem Buch, ne? Was er 2019 produziert hat. Der kennt die also. Das verschmilzt gewissermaßen. Ja. Man könnte von Selbstzweck reden. Wir halten uns dadurch am Leben, dass wir uns streiten. Ja? Lasst bloß nicht den Streit so weit aufleben, dass wir alle den Bach runtergehen.
Ja, was mir noch eingefallen ist, du hast ja auch den Christian Felber erwähnt. Und ich denke halt die ganze Zeit, was ich so frappierend finde, ist, also wenn wir überhaupt von einem Kollaps ökonomischer Begrifflichkeiten sprechen, dann denke ich, also es wird ja doch an aller Orten an vermeintlichen Alternativen laboriert. Und dennoch operieren ja sämtliche diese vermeintlichen Alternativen, also wir können uns gerne korrigieren, also Gemeinwohlökonomie, Verpackungsökonomie, letzten Endes dann doch mit vergleichbaren Kategorien. Also sie bemühen sich zu quantifizieren, das gleichzeitig aber immer noch zumindest partiell durch Elemente von Sinnhaftigkeit zu ergänzen. Mhm. Und ich fände das interessant, dass sozusagen auch diese Begrifflichkeiten da nochmal zu untersuchen und zu sehen, inwiefern sich das nicht letzten Endes da auch wieder drin fortsetzt. So, ne? Und darin könnte ich am ehesten dann noch sowas wie einen Kollaps ökonomischer Begrifflichkeiten ausmachen, weil klar ist, also auch was du, Roskutel, gesagt hast, also auch als Realabstraktion, es hat eben eine Realität, ja, also die Quantifizierung von Welt ist ja tatsächlich vorhanden. Und trotzdem scheint dieser Prozess ja in irgendeiner Weise nicht mehr zu greifen, so, um seine Grenzen zu kommen. So, und diese Modelle, die als vermeintliche Alternativen dann laufen, irgendwie können aber letzten Endes auch nicht mehr den Denkraum lassen. Also das fände ich dann interessant, sich nochmal genau anzusehen.
Also zu dem Felber, da gucken wir die Streifzüge. Da habe ich vor 5 Jahren ungefähr ein längeres Ding geschrieben. Also was da verblüffend ist, das sind die Vorläufe der Querformen, die sich da im politischen Bereich zeigen. Ne? Weil da gibt es verblüffende Parallelen, also die gegen das Finanzkapital für den ordentlichen Kleinunternehmer, gegen die Vorherrschaft des Dollars, ja. Und das sind gewisse Motive, die sind da, also Gold, der Goldstandard, ja, der kommt da auch immer wieder vor, ne? Das wahre Geld, das echte Geld, das gute Geld, ne? Und also ich halte das für ziemlich platt, ehrlich gesagt, was diese Leute bringen, also und die Vorstellung von Felber, einer der führenden fünf führenden Ökonomen der Geschichte, ja, also allein die Leute, die das lanciert haben, da müsst ihr irgendwelche sehr im Verlag, die das lancieren, also Anhänger von dieser Richtung. Ne? Also.
Ich würde da eher auf ratlose Beamten im österreichischen Bundesverlag tippen.
Auf was wird es da tippen?
Auf ratlose Beamten im österreichischen Bundesverlag, die das ja zu verantworten hatten.
Die kennen Max Hayek und Friedman noch gar nicht.
Ja, der war schon drinnen in der vorherigen Auflage. Die haben sich ja gedacht, sie müssen das ein bisschen aktualisieren. Mit Österreich-Schwerpunkt natürlich.
Ja, gut. Aber ich meine, leider Gottes ist das halt was nicht bloß in Österreich vorkommt, sondern das ist so eine Denkform, wie der Malte das ja auch gesagt hat, was sich in so verschiedenen alternativen Ideologien findet. Na, also nicht nur bei dem Felber, sondern auch so.
Bei den Doku setzt ja ein bisschen.
Ja, genau. Genau. Genau.
Also es gibt dann zwei Ebenen. Ja, das eine ist das mit dem Marshallkreuz, da steckt natürlich eine Ideologie drin, da hat Klaus Peter mal was dazu geschrieben. Ja, also zum Beispiel die Tatsache, wenn die Löhne sinken, ja, dann wird weniger gearbeitet. Ne? Und dann schreibt er, ja, real ist das nicht, wenn die Löhne sinken, müssen die Leute mehr arbeiten, damit sie noch auf ihr Geld kommen. Ja? Also da wird ja die Gesellschaftsrealität einbezogen. Ne? Aber es ist wirklich so, es gibt Vorstellungen, die haben wirklich eine ähnliche Persistenz, ja, wie heilige Schriften, die sind in den Köpfen drin und die gehen nicht raus. Es gibt andere Sachen, die sind nicht realitätsfremd, die sind schlicht und einfach falsch, im Sinne von mathematisch falsch. Die tauchen noch immer wieder welche auf, das wird ignoriert. Dann heißt es, Wir vermuten, dass die Fälle, wo das nicht klappt, in der Realität keine Rolle spielen. Oder so Gesetze stehen aber. Und das geht übrigens auch bis Ricardo und Marx. Sowohl Ricardo als auch Marx haben bemerkt, dass wenn man die Rendite ausgleichen will, nicht mehr das Prinzip halten kann, dass die Bezahlung proportional einer Ware proportional zu den steckenden Arbeit ist. Und da schreibt der Ricardo wirklich fast wörtlich, ja, das ist zwar richtig, aber wir glauben, dass das quantitativ hier bei dieser Berechnung keine große Rolle spielt und vernachlässigt werden kann, sinngemäß. Und Marx stößt auf das Problem, wo er die sogenannte Transformation versucht, nämlich wir gehen aus von den Arbeitsgehalten und schauen mal zu, wie sich demgegenüber die Preise modifizieren müssten. Und da steht dann auch, der stößt auf einen anderen logischen Widerspruch, nämlich dass die Waren zu anderen Preisen gekauft werden, als sie eingekauft werden, und schreibt dann, das spielt hier in unserem Zusammenhang aber keine Rolle. Ja? Also ich kann das übrigens, diese Regel von Marx, die habe ich ja in dem Buch auch mal aufgegriffen, die halte ich noch durchaus für rettbar, dass er nämlich sagt, wir gehen aus von Preisen, die den, also Tauschwerten, die dem Arbeitsgehalt entsprechen. Und jetzt schauen wir mal, ob die haltbar sind, auch mal verkaufen, dann stellt er fest, nein, das ist nicht, dann müssen wirklich die Verkaufspreise andere sein. Und daraus kann man dann tatsächlich schließen, das Arbeitswertprinzip ist nicht haltbar, das muss sich modifizieren. Soweit würde ich dem auch noch nachgeben. Ne? Aber es wird dann oft so gedeutet, er hat da die richtigen Werte ausgerechnet. Dann gibt's Ökonomen, die sagen, das war der erste Schritt. Jetzt nehmen wir die neuen Preise, setzen die beim Einkauf ein und schauen, wie die sich jetzt noch weiter modifizieren müssen. Das kann konvergieren. Also das kann auf ein Endresultat zulaufen, was egal, unabhängig vom Ausgangspunkt, immer zum selben Endpunkt läuft. Ja? Also da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Das habe ich auch noch nicht nachvollzogen. Aber da wird immer dran rumgedoktert. Aber im Prinzip ist es so, auch die haben schon erkannt, dass gewisse Sachen, eben vor allem solche, die streng logisch-mathematisch formuliert sind, nicht haltbar sind. Ne? Aber es soll nicht die Theorie gefährden, diese Nebensächlichkeit. Ja, die,
wie stehst du denn dem gegenüber, was Poppe in Wert ohne Wert beschrieben hat, nämlich dass sich die Krise nicht dahingehend manifestiert, dass die schon ausgepreisten Waren also nicht mehr realisiert werden, der Mehrwert in den Waren nicht mehr realisiert werden kann, sondern dass der Mehrwert in den schon ausgepreisten Waren gar nicht drinsteckt, also dass viel weniger Mehrwert produziert wurde?
Ja, denn wenn man das arbeitstheoretisch sieht, ja, es steckt kein Mehrwert drin, dann muss man sagen, hier wurde keine gesellschaftlich anerkannte, nützliche, sinnvolle Arbeit geleistet. Ne? Wenn allerdings die Ware trotzdem verkauft werden kann, dann heißt das, da hat sich einer auf dem Kampfplatz des Beutemachens trotzdem noch bereichert. Und das ist, würde ich wirklich sagen, die Produktion von Finanzdienstleistungen.
Ich wollte auch hinaus, dass sich Bobby da sehr wohl damit beschäftigt, dass Preis und Wert auseinander
differieren.
Und zwar nicht nur können, sondern sogar müssen.
Ja,
das kann schon sein, das ist ja auch richtig. Das geht auch nicht, dass das also zusammenfällt.
Deshalb im Gegensatz zu Marx kommt Bobby darauf, dass es eben nicht der Preis im Mittel um den Wert schwankt, so wie das die klassischen Marxisten auch gerne sehen, sondern dass der Preis sich systematisch vom Wert entfernt, oder vom Tauschwert, richtiger gesagt.
Das tut aber auch von klassisch. Er entfernt sich desto stärker, je stärker die organische Zusammensetzung der verschiedenen Kapitale unterscheiden. Das ist ein systematischer Trend. Das ist auch ein wichtiger Trend, dass man sowas als systematisch erkennt, weil das nämlich im Prinzip den technischen Fortschritt hemmt. Das bedeutet ja in der Tendenz, oder es ist ein Effekt, der müsste eintreten, um den technischen Fortschritt zu retten. Dass also auch die hochkapitalisierten Industrien noch genügend Profit erzielen. Also es ist nicht unwichtig, dass dann auch mal wirklich das einen Trend zu sehen, damit du schon sagst, prozessieren. Ne? Das stellt sich nie ein idealer Zustand mit endgültigen Zahlenwerten ein und bleibt und so, aber es Trends kann man sehen. Auch der Fall der Profitrate ist ja nur tendenziell benannt. Ne? Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, die auszurechnen, ja? Eine Formel dafür anzugeben. Ne?
Also er sagt, dass ja so eine Ware hat einen Preis, aber keinen Wert erstmal so. Ne? Das ist so eine Aussage von Geld ohne Wert.
Die Einzelne.
Ja, die Einzelne, genau.
Nicht die Gesamtgesellschaft.
Ja, eben.
Ja, genau. Das darf ist
man nicht durcheinander schmeißen. Ja.
Also die Preise bilden durch diese Konkurrenzkampf und da kann sein, die einzelne Ware, wo viel weniger Arbeit da eingesteckt wurde, mehr aus dem Kuchen kriegen.
Also ich habe das leider nicht mehr bringen können, das bringt das auch nicht, das ist ja zu umständlich, das ist alles in der Nord. Also es gibt einen schönen Artikel, ja, die Krise des Tauschwerts von 86. Und da habe ich schöne Passagen drin gefunden, wo er sagt, es treten immer mehr Arbeiten über, neben, vor dem eigentlichen industriellen Produktionsprozess auf, wo man nicht mehr eine Arbeit geradlinig einer Ware zuordnen kann, so ähnlich. Ne? Dann nimmt er das im Prinzip vorweg, weil die geistige Arbeit ist die bisher fortgeschrittenste Form von Produktion. Da kann man in vielen Fällen wirklich gar nicht mehr nachvollziehen, wo überall die Wirkungen eintreten. Ne? Andererseits steht dann aber auch in derselben Passage steht dann drin, es werden also die unangenehmen industriellen, die Arbeitsqual wird verschwinden und es werden angenehmere Formen der Arbeit auftauchen, das liegt auf der physischen Ebene. Ne? Die Planungsarbeit, ne? Die wird die Arbeitsqual...
Aber das mit angenehm und so hat er das so wertend irgendwie da?
Nö, gar nicht, beschreibend, ist ja auch richtig. Aber er hat vollkommen richtig erfasst damals schon, dass das die Basis der Tauschwerttheorie aushebelt. Ne? Wenn man nicht mehr feststellen kann, wo überall eine Arbeit sich niederschlägt, dann kann man auch immer vernünftig sagen, dass Tauschwerte oder Preise diese Arbeit reflektieren. Ne? Das ist einfach ein Prinzip und das steht dann wieder so drin. Ne?
Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Sagt der Protagonist der Held der Geschichte, dass die Ausbildung eines amerikanischen Studenten $450,000 kostet. Und das muss halt irgendwann wieder reinkommen. Das ist so der durchschnittliche Preis in Dollar, was ein Studium in den USA damals gekostet hat. Also ich weiß nicht, ob man das so wirklich, da geht es ja wirklich um geistige Arbeit. Was hältst du davon? Also wenn ich dir jetzt dieses Beispiel... entgegnen gegenüber der
Ich weiß nicht, was für realer Aufwand nötig ist, bis einer irgendein Diplom hat. Ne? Also ich, das kann ich nicht sagen, es entsteht ein gesellschaftlicher Aufwand. So, und der muss gesamtgesellschaftlich dadurch reingeholt werden, dass der Mensch dann auch irgendwas zur Produktion beiträgt. Oder die Masse der Leute, alle zusammen, muss mindestens so viel zustande bringen, wie sie verbrauchen. Ja, mal ganz platt gesagt. Und jemand, der qualifiziert wird, so hofft man, trägt mehr dazu bei. Ja, aber das jetzt zu quantifizieren wollen, ein interessanter Punkt dabei ist jetzt, mit den $450, ja?
450.000.
Oder vielmehr, ja, 450.000. Das kommt immer noch Relationen an. Also der Witz bei der Geschichte ist, der Beitrag hängt von der erworbenen Qualifikation ab. Ja? Von der Qualifikation der Arbeitskraft. Der hängt nicht davon ab, wie die Qualifikation entstanden ist. Also die könnte zum Beispiel in der privaten Schule entstanden sein, dann würde die Schule eine Gebühr nehmen, einen Gewinn damit machen, die Gebühr müsste dann der Student bezahlen und dann müsste der sich das als Lohn von seinem späteren Arbeitgeber wiederholen. Dann würde also quasi auf diesem komplizierten Weg der spätere Arbeitgeber einen Teil des Mehrwerts, den er selber gerne einkassieren will, an den Schulbetreiber abgeben müssen. Den kann er sich auch in der staatlichen Uni holen, die vom Steuerzahler finanziert wird, dann ist die Frage, wer zahlt die Steuern? In dem Fall wird da kein Mehrwert angeeignet bei der Ausbildung und es kommt der Verteilungskampf zu Zuge, welche Individuen zahlen jetzt Steuern und werden da Angst. Und jetzt kommen wir auf das Punkt, was du mal mit Abspaltung bezahlt hast. Natürlich, wenn eine Qualifikation oder Ausbildung in der Familie erfolgt, ja, das wird auch wirksam am Ende. Und in dem Fall wird es aber nicht bezahlt, da fließt überhaupt kein Geld und deswegen wird es nicht anerkannt. Da muss man deutlich, ganz klar unterscheiden, also zwischen der Arbeit, die geleistet wird, zwischen der Bezahlung, zwischen den Geldflüssen, die dabei entstehen und natürlich, wie das in die gesellschaftliche Anerkennung eingeht. Ne? Also eine FDP zum Beispiel, die erkennt eine staatliche Ausbildung gar nicht an, weil da kein Gewinn gemacht werden kann. Was die Leute lernen, ist denen ziemlich egal. Ne? Da zählt nur, wo Gewinn gemacht wird, ist gut und Fortschritt und wo kein Gewinn gemacht wird, ist nichts. Ne?
Aber das ist doch jetzt schon ein bisschen so, dass sich jetzt unsere Diskussion im Kreis dreht. Weil das haben wir ja schon einmal gesagt, wenn du jetzt das mit diesen 450.000 Euro nimmst oder so, ich meine, das ist ja dann genau wieder irgendwo so diese strukturelle oder quantitative oder formal-analytische Ebene, wo ich halt glaube, dass man das Problem sowieso nicht auf der Ebene der Fragestellung über...
Bitte? Ich hätte von vornherein recht, nur... Ich denke, es gibt auch bürgerliche Ökonomen oder Betrachtungsweisen, die nicht so schräg sind wie die Beispiele, die Knut ausgesucht hat. Also das ist schon eine reelle Herangehensweise. 25 Jahre Ausbildung kostet so und so viel in den USA und in Deutschland ähnlich viel. Also das ist nicht so, dass man das nicht sagen kann.
in Geld nicht ausdrücken kann, also was eine Ausbildung kostet von 7 Jahren.
Ja, innerhalb so von so einem bürgerlichen Spektrum ist das klar. Mhm. Bürgerlich immanent kann man das. Das ist schon klar, aber das sind ja dann so diese eigenen bürgerlichen Kriterien, die ja gerade fragwürdig sind. Und wo ja diese Fragestellung, diese bürgerliche Fragestellung sozusagen dann selber was ist, wo du das in einen Kontext stellen müsstest, wo du das in einen ganz anderen Analyserahmen dann natürlich stellen müsstest. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt der Diskussion, da waren wir schon einmal. Du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte dir beipflichten. Also der Kontext ist tatsächlich, da ist es notwendig, also Kontext produktive und unproduktive Arbeit, müsste man sich angucken. Man müsste sich angucken, wie hat sich das Kapitalverhältnis entwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Also das Kreditsystem, ja, also die sogenannte Realwirtschaft, also ich hasse diesen Begriff, aber ich nehme sie jetzt einfach mal. Also Realwirtschaft und den, also ich finde die furchtbar, ja. Also ich sage das mal gleich dazu. Als Phänomen jetzt sage ich so. Also sonst kommt man ja zu keiner kritischen Deutung dieser Entwicklung.
Das ist mir klar, ich gebe dir recht.
So, okay. Und insofern stimmt das, wir sind. Das ist ja hier auch ein Buddhist da.
Da kommt man
ja immer wieder irgendwo am Kreis wieder am Anfang zurück, am Ende.
Ja.
Können wir jetzt. Gut, ich möchte jetzt auch beipflichtend schließen. Ich sage jetzt, wir verlegen jetzt die weitere Diskussion in den informellen Rahmen.